Hallo und herzlich willkommen. Bevor es heute losgeht, haben wir noch ein interessantes Jobangebot für dich. Das St. Josephs Hospital Wiesbaden im Joho-Verbund erweitert sein Team und sucht eine engagierte Fachkraft im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement, männlich, weiblich, divers. Die Vollzeitposition beinhaltet die Weiterentwicklung von Qualitätsmanagementsystemen, die Durchführung von Audits und die Zertifizierungsverfahren sowie die Optimierung von Prozessabläufen. Erforderlich sind dafür ein Studium im Gesundheitswesen oder in Betriebswirtschaft und Erfahrung im Qualitäts- und Risikomanagement. Das Krankenhaus bietet einen unbefristeten Arbeitsplatz, vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld. Und wenn du bereit bist, Teil dieses modernen Krankenhausverbunds zu werden, dann findest du alle weiteren Informationen zu diesem Jobangebot in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Heute mit einem besonderen Gast, der war nämlich schon tatsächlich zweimal bei uns. Bevor wir verraten, wer es ist, wenn ihr nicht tatsächlich aus dem Titel schon herausgefunden habt, wer es ist, möchte ich erstmal die Eva begrüßen. Hi Eva.
Hallo Christian.
Hallo, geht's dir gut?
Ja.
Ganz ungewohnt heute im Zoom. Ich habe gedacht, du hast eine neue Brille. Ist aber falsch.
Nee, ist alles wie immer.
Alles wie immer.
Ja.
Alles wie immer. Vielleicht auch unser Thema heute, wer weiß es. Es ist ein Thema, mit dem wir uns in der letzten Zeit auch schon häufiger jetzt beschäftigt haben. Nicht nur wir, sondern auch das Pflege-Update tatsächlich. Mag daran liegen, dass es in den Medien hoch und runter genudelt wird. Aber erstmal wollen wir unseren Gast begrüßen und zwar ist das Arne Evers. Hi.
Hallo, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf.
Genau.
Wobei jetzt ja eine Zeit dazwischen liegt, aber alles gut.
Ein bisschen tatsächlich. Du warst in Folge 4 dabei. Da haben wir uns in Witten getroffen. Ich kann mich noch sehr gut, es war an einem Februartag, ich weiß noch. Eva, da warst du auch dabei.
Ja.
Oben unterm Dach, so genau. Hat es sich angefühlt. Aber genau. War trotzdem schön.
Und dann nochmal ganz kurz zu dem Interview mit massiven technischen Problemen. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Da habe ich noch in meinem alten Arbeitszimmer gesessen. Heute alles anders, heute läuft alles perfekt. Arne sitzt im Lavendelfeld und ist auf jeden Fall ausgeruht. Arne, heute geht es um die PPR 2.0. Braucht man da ein bisschen Ruhe bei?
Ja gut, man kann ja alles emotional diskutieren heutzutage, aber ich glaube, bei dem Thema tut Ruhe prinzipiell gut,
ja
weil man es auch nüchtern betrachten kann oder auch muss vielleicht erstmal.
Mhm. Ja, du bist schon ziemlich lange bei diesem Thema tatsächlich mit im Boot, also auch seit 2019, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, so in dem Dreh auf jeden Fall, ja, genau. Mhm.
Magst du vielleicht erstmal vielleicht ein bisschen was zu dir sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, weil es gibt bestimmt Hörende, die dich jetzt nicht kennen.
Ja, das ist ja skandalös, dass man mich nicht kennt. Nein, alles gut an der Stelle. Also dann, Name ist ja schon gesagt worden, Arne Evers, bin hauptberuflich Pflegedirektor des St. Josephs Hospital Wiesbaden Verbundes und nebenberuflich, sage ich immer gerne, berufspolitisch umtriebig, vielleicht soweit. Ich bin Vorstandsmitglied des Katholischen Krankenhausverbandes, KKVD. Ich bin auch bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft in einem Fachausschuss aktiv. Ich bin aber auch DBFK-Mitglied, dort sogar gewählt in die Bundesarbeitsgruppe Pflegemanagement. Auch bei der Hessischen Krankenhausgesellschaft unterwegs, also relativ viel. Manche Mitgliedschaften auch eher im Sinne von unterstützend, wie zum Beispiel die Pflegekammer Rheinland-Pfalz, da wir ja in Hessen auch weiterhin keine haben. Oder aber auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Aber das, wie gesagt, eher aus symbolischer Unterstützungsnatur. Da bin ich jetzt nicht besonders aktiv. Ja, und ansonsten öfter mal unterwegs, auf Vorträgen, all diesen Dingen.
Wann nimmst du deine Mahlzeiten zu dir, wenn du so viel zu tun hast?
Ja, wir leben in der Pflege. Ich habe einfach einen Zugang gelegt und dann läuft das automatisch hier rein. Nee, alles gut, lässt sich gut vereinbaren. Ich habe einen guten Arbeitgeber, der das unterstützt und auch möchte an der Stelle. Das ist hier durchaus so ein bisschen Kultur. Meine Kolleginnen sagen schon immer scherzhaft, der Außenminister zu mir. Letztes Jahr war es in der Tat sehr viel mit unterwegs sein, gerade auch wegen der PPR. Dieses Jahr ist es noch etwas ruhiger, aber das kann ja auch noch alles kommen insofern.
Mhm. Finde ich krass, so viel Ehrenamt. Scheint dir alles sehr am Herzen zu liegen, also auf jeden Fall sehr umtriebig, wie du schon treffend beschrieben hast, ja.
Ja, das ist so. Also ohne geht's nicht, in der Pflege erst gar nicht, da fehlen ja die Strukturen, das wäre aber ein anderer Podcast, ich sage nur Pflegekompetenzgesetz an der Stelle, aber macht ja auch Spaß und wie gesagt, es ist ja, man lernt ja auch viel für die eigene Arbeit.
Ja, jetzt hatte ich schon eingeleitet, seit 2019 bist du irgendwie mit der PPR 2.0 da am Machen, lass uns nochmal ein bisschen vorher anfangen. Also vielleicht gibt es Hörende, insbesondere vielleicht Auszubildende, die noch nicht so weit in der Vergangenheit Bescheid wissen, was dann vor der PPR 2.0 passiert ist. Denn 2.0 suggeriert ja, okay, da gab es irgendwie mal eine 1.0 oder irgendwie eine Beta oder sowas. Deswegen, wie ist denn die Historie dieser PPR und was bedeutet PPR überhaupt?
Also was PPR bedeutet, können wir relativ klar sagen, das ist die Pflegepersonalregelung. Das steht PPR dafür. Ansonsten könnte man ja sagen, was ist vor der PPR 2.0 passiert? Nicht viel. Das würde es gut auf den Punkt bringen. Und nicht viel würde man jetzt einschränken, wahrscheinlich auf den Zeitraum ab Einführung der DRGs. Beziehungsweise sogar noch vorher. Es gab zwar zwischenzeitlich mal den Pflegekomplex-Maßnahmen-Score, den wir aber heute bitte nicht erklären. Der ist auch Geschichte, müssen wir auch nicht mehr erläutern. Aber zwischen 2003 und eben 2019 gibt es nicht allzu viel, außer die Pflegepersonaluntergrenzen. Da kommen wir bestimmt heute nochmal drauf zu sprechen, was mit denen eigentlich ist. Und davor, und daher kommt die 1.0, gab es 1990 im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes die PPR 1.0. Also damals nur Pflegepersonalregelung, heute sagt man eben immer 1.0. Und die wurde 1996 quasi abgeschafft, beziehungsweise 1997 wieder außer Kraft gesetzt. Jetzt die Fangfrage an alle Hörerinnen, wenn ihr ein Gewinnspiel braucht, hättet ihr jetzt eins, wer war der Gesundheitsminister, der das abgeschafft hat?
Boah, jetzt muss ich aber auch überlegen, Rösler, war das?
Nee, viel zu viel später. Der Rösler war ja viel, viel später.
War viel später?
Ich verrate es, es ist vielleicht eine Vorahnung gewesen, je nach politischer Lage. Es war Horst Seehofer.
Horst Seehofer?
Genau. Horst Seehofer war mal Bundesgesundheitsminister. Der hat das Ding quasi abgeschafft. Quasi abgeschafft, stimmt ja nur indirekt, weil die PPR gab es immer noch. Also sie wurde immer noch genutzt. Eben zum Beispiel im Rahmen der Implementierung des DRG-Systems war die PPR die Kalkulationsgröße für den Pflegepersonalaufwand. Und wir sind zum Beispiel so ein Haus, was die PPR nie abgeschafft hat, sondern immer mangels Alternativen weiter genutzt hat. So, und deswegen gibt es viele Krankenhäuser, die die PPR noch kennen. Da hat sich auch ein bisschen was wie so eine Fachsprache entwickelt, in Anführungszeichen bitte Fachsprache sehen. Aber das ist alles nicht mehr so, dass es irgendwie mit Sanktionen behaftet wäre oder sonst wie, sondern das ist ja dann alles weggefallen, beziehungsweise dann über Untergrenzen und solche Themen reingekommen. Ja, das mal so grob zur Historie.
Das heißt, man hat also ein Instrument damals entworfen, um sozusagen ein Personalbemessungsinstrument entworfen, hat dann aber irgendwie gemerkt, boah nee, das ist irgendwie doof und dann gab es irgendwie 20 Jahre gar nichts. Also dann hat man einfach 20 Jahre darauf verzichtet, Personal zu bemessen, verstehe ich das richtig? Und wir beziehen uns auch nur auf den Krankenhaussektor, das muss man vielleicht auch nochmal sehen.
Genau, PPR bezieht sich immer nur aufs Krankenhaus, genau, also im Prinzip war es so. Also die PPR, wir kommen wieder noch zu, wie sie funktioniert, ermittelt ja anhand von Minutenwerten Personalzahlen, wie viel Pflegepersonal man bräuchte. So. Ja. Und 96, 97 war eben der Fakt der, dass man festgestellt hat, es gibt ein riesiges Delta an, ich brauche mehr Pflegepersonal, was man gar nicht erfüllen kann. Ja, und dann geht man halt hin und schafft einfach irgendetwas ab. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass 1996, 97 die Welt der Pflege auch noch anders aussah. Also ich sag mal, den Notstand, wie wir ihn heute haben, den gab es in dieser Form noch nicht. Sagt damit, dass nicht, dass alles rosig war, aber es war noch nicht so schlimm wie heute. Und deswegen hat man halt gesagt, jo, braucht man nicht. Es gab ja auch die Selbstkostendeckung noch als damaliges Prinzip. Das heißt, man weist die Kosten nach und bekommt sie dann quasi bezahlt. Auch das ist ja zwischenzeitlich weggefallen. Naja, und wie gesagt, seit dem DRG-System, man kennt ja die berühmte Scherenentwicklung. Pflegekräfte wurden abgebaut, Ärzte insbesondere wurden aufgebaut. Ja, hat man quasi den Pflegenotstand beigeführt und hat auch kein System gehabt, worüber man es bemessen kann. Bis dann eben die Untergrenzen kommen. Fairerweise muss man natürlich sagen, es gibt noch PKMS, es gibt noch andere Regeln wie die Qualitätsrichtlinie Früh- und Reifgeborene, die schon etwas früher ansetzen. Aber wir wollen es jetzt mal nicht ganz kompliziert machen, aber nicht in dem Sinne, es gilt deutschlandweit für alle. Und da wir jetzt mehrfach von PKMS gesprochen haben, vielleicht so viel. Der Pflegekomplex-Maßnahmen-Score, PKMS, war ja ein Instrument, worüber man auch wieder mit Minutenwerten Pflegepersonal ermitteln konnte. Das Problem war nur an der Stelle, dass das Geld nicht zweckgebunden für Pflegekräfte ist, / war. Und jetzt kommen so Länder, so Themen wie Investitionsfinanzierung, Betriebskostenfinanzierung hinzu. Was hat man also gemacht? In den vielen Fällen, sicherlich nicht in allen, hat man halt eben dann den Aufzug darüber bezahlt, weil die Länder es halt eben selbst nicht gemacht haben. Und PKMS ist aber abgeschafft worden mit der Implementierung des Pflegebudgets, auch so 2019, 20.
Ich habe mir gerade die Liste der GesundheitsministerInnen angeschaut und ich sehe gerade, ich lag hoffnungslos daneben. Das ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Horst Seehofer hat 98 seine Amtszeit beendet. Dazwischen war noch Andrea Fischer, dann kam Ulla Schmidt zweimal und dann erst Philipp Rösler, der 2011 erst seinen Dienst quittiert. Also
danach Daniel Bahr.
Danach genau. Daniel Bahr.
Das stimmt.
Ja. Und dann bin ich auch, ja gut, ich habe aber auch erst 2007 meine Ausbildung begonnen. Trotzdem keine Ausrede. Schlecht informiert. Horst Seehofer, gut.
Nein, ich kann beruhigen, das wissen dann doch die wenigsten, wenn man in der Zeit nicht da war. Aber ich finde das immer so eine nette Anekdote, halt zu sagen. Mhm. Das war übrigens Horst Seehofer als Bundesgesundheitsminister. Den kennt man ja dann doch schon.
Auch von ihm hört man auch nichts mehr.
Nö, ist ja auch politisch, sag ich mal, fertig.
Ja. Macht es Sinn, vielleicht einmal über die Pflegepersonaluntergrenzen zu sprechen? Magst du einmal erklären, wie die zustande gekommen sind?
Also wie sie zustande gekommen sind, das, da können wir auch einen eigenen Podcast draus machen. Ja. Da könnten wir fast sagen, hört Folge 4 mal ganz zu Beginn.
Genau.
Also vielleicht ganz grob, es gab eine Expertenkommission unter Hermann Gröhe, zu der zum Beispiel Andreas Westerfeld, Dr. Andreas Westerfeldhaus zählte und noch ein paar andere Personen. Damals noch in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Pflegerates, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und diese Expertenkommission hat zwei Gutachten in Auftrag gegeben, das sind die sogenannten Schreiöck-Gutachten. Die beziehen sich auf Professor Dr. Jonas Schreiöck, ein Gesundheitsökonom. Und darüber hat man dann, wie das halt so ist, Verhandlungsmasse im Verlauf die erste Fassung der Pflegepersonaluntergrenzen entwickelt, die dann 2019 in Kraft getreten sind. Die Funktionsweise ist wahrscheinlich relativ klar. Es gibt feste Anhaltszahlen, zum Beispiel 1:10. Das heißt, eine Pflegekraft sollte nicht mehr als 10 Patientinnen pflegen. Ja, kommen wir aber im Verlauf zu, gibt genügend Kritik an den Untergrenzen. Und im Rahmen der PPR ist es ja auch eine, je nach Perspektive, aber eine dauerhafte Forderung, die Pflegepersonaluntergrenzen abzuschaffen.
Die haben uns aber in der Corona-Pandemie so ein bisschen, ich sag mal, geholfen. Also da bist du weiter im Thema. Also sie sind ja eigentlich, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen Pest und Cholera. Auf der einen Seite sind sie eingeführt worden, um eine Mindestgrenze zu haben. Jetzt gab es aber natürlich verschiedenste Wege, die irgendwie auszugliedern. Von daher aber erstmal positiv zu sehen und sagen, okay, wir setzen ein Mindestmaß an Personal fest, was irgendwie gebraucht wird. Das bedeutet aber auch, dass es natürlich eine Einladung ist, nicht mehr zu nutzen. Und das ist ja dann gleichzeitig auch die Kritik zu sagen, naja, ist ja schön, dass wir Untergrenzen haben, aber damit können wir jetzt auch irgendwie keine vernünftige Personalbemessung machen, weil wir wissen jetzt nur, wie viel wir mindestens da rumlaufen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir am Ende qualitativ hochwertige Pflege haben. Und während der Corona-Pandemie sind die ausgesetzt worden. Und dann ging das Geschrei plötzlich los, was mich ein bisschen irritiert hat, weil vorher war das Geschrei, die Untergrenzen sind irgendwie doof, dann wurden sie ausgesetzt und dann fanden sie es auch alle doof. Wie muss ich mir das jetzt erklären? Waren sie jetzt doof oder nicht?
Also, ich glaube, das kann man nicht schwarz-weiß sehen. Prinzipiell, und das greift auch wieder über zur PPR 2.0, ist durch die Untergrenzen etwas eingeführt, was heute, ich sag mal, weitestgehend Konsens ist, nämlich eine rote Linie einzuziehen. Mhm. Die gab es ja vorher auch nicht. Und auch wenn das bei der PPR 2.0 noch nicht bekannt ist, ist es auch darüber möglich, eine rote Linie einzuziehen. Ich ergänze mal noch einen weiteren Begriff, nämlich den Pflegepersonalquotienten. Paragraph 137i oder J ist es. Das ist ja auch eine Art Instrument, nennen wir es mal so, ist es nicht, über die der Gesetzgeber per Zukunft eine rote Linie einführen könnte, auch ohne die Untergrenzen. Hat er aber bis heute nicht gemacht, hat Jens Spahn im Rahmen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes implementiert. Gibt es aber bis heute nicht, aber es steht noch immer im Gesetz drin und sie hätten theoretisch mit Zustimmung des Bundesrates immer noch die Möglichkeit. So, Pandemie und Untergrenzen. Also, wie gesagt, man muss, glaube ich, gucken, aus welcher Perspektive spricht man. Für Pflegekräfte sind die Untergrenzen insofern ambivalent zu sehen, weil die Krankenhäuser sehr unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Krankenhäuser, da kann die Pflege Betten sperren, wenn die Mindestzahl nicht eingehalten ist. Es gibt aber auch Krankenhäuser, die, ich sag mal, das als höchstens als Kenngröße wahrnehmen und halt eben sagen, ja, dann ist das halt so. Und dann ist mir die Strafzahlung am Ende immer noch lieber als 10 Betten zu kürzen. Mhm. So. Hinzu kommt, dass ja jetzt keine Untergrenzen, aber die Nurse-to-Patient-Ratios, also wieder Pflegekraft zu Patientenanzahl, im Rahmen der gesamten Tarifverträge Entlastung von der Gewerkschaft Verdi ja auch noch an Fahrt aufgenommen haben, auch als ergänzende rote Linie genutzt werden, die wiederum dann nicht mit Sanktionen belastet sind, sondern mit Entlastungstagen bzw. freien Tagen, wenn ich genügend Entlastungspunkte gesammelt habe. Auch das sicherlich eine Entwicklung, die einhergeht mit eben 2019 und der PPOGV, wenngleich diese Entlastungspunkte ja nicht für Gesamtdeutschland gelten, sondern in der Regel nur für Universitätskliniken. So, also insofern zur Pandemie zurück. Ja, man merkt's. Also die Aussetzung habe ich damals auch kritisiert, weil was bringt es etwas zu implementieren, wenn ich es ein- und ausschalte? Und es ging übrigens auch nie darum, eine hervorragende Pflege zu machen, sondern wirklich immer nur ein Mindestmaß zu sichern, um eben, wie heißen sie, negative Ergebnisse oder Ereignisse zu verringern, ne? Wie zum Beispiel ein Dekubitus, der erworben wird. Oder Sturz oder irgendwie sowas. Also mit anderen Worten, sie hatten nie das Ziel, Qualität aufzubauen. Sie sollten aber das Personal schützen, was sie zum Teil auch gemacht haben, wie eben, ne, sind nicht genügend Leute da, dann kürzen wir eben Betten an der Stelle. Aber nochmal, wenn ich etwas ausschalte während der Pandemie, dann ist der Schutzfaktor wohl nicht so hoch. So, und generell diese Schutzfunktion wird ja sehr in Frage gestellt. Es gibt ja Erhebungen vom DBFK zum Beispiel, auch von Verdi, die gerade nachweisen, dass mehr Leute einspringen mussten, also dass Personalverlagerungen stattgefunden haben. Also es war gerade nicht oder ist gerade nicht den Arbeitsbedingungen zuträglich.
Okay. Ich hatte es immer so verstanden, dass die ausgesetzt wurden damals von Jens Spahn, um diesen Verwaltungsaufwand zu reduzieren, weil ja irgendwie klar war, dass die Untergrenzen nicht mehr gehalten werden können. Und wenn das nämlich passiert, dann war es ja so, dass Krankenhäuser da irgendwelche Anträge fertig machen mussten, um da irgendwie Ausnahmeregelungen zu erhalten und so weiter. Und da hier klar war, dass die Untergrenzen hier vielerorts nicht mehr gehalten werden können, hatte man die ausgesetzt, um sozusagen diesen bürokratischen Aufwand zu reduzieren, um darüber eigentlich Ressourcen zu sparen.
Das ist auch so. Das ist die zweite Perspektive. Also die erste Perspektive ist, wen möchte ich denn jetzt schützen? Die Patienten oder das Personal? Mhm. So, und bei den Untergrenzen geht es eigentlich um Schutz der Patienten, weniger um das Pflegepersonal. So, und aber wenn ich die ausschalte, dann schütze ich weder Patienten noch Personal. Ja. So, der andere Aspekt ist der Bürokratie. Und das ist ja eine generelle Kritik an den Untergrenzen. Und die sind nämlich eben sehr bürokratielastig. Hinzu kommt, es gibt einen Ausnahmetatbestand, es gibt einen für Massenanfall von Verletzten und es gibt, glaube ich, auch noch einen mit Infektionen in höherem Maße, aber weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Die werden ja immer zum Tragen gekommen bei der Pandemie. So, und das ist in der Tat sehr bürokratisch. Wir sagen hier scherzhaft immer, wir brauchen 3 dressierte Affen, die machen das, weil es ist halt, man fragt sich, wie viel Daten man eigentlich abliefern muss und was bringt das eigentlich den Pflegekräften vor Ort. So, aber auch da muss man wieder gucken, Achtung, eine Frage der Perspektive. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisiert das ja weiterhin auch zu Recht vehement, während zum Beispiel die Krankenkassen, gerade der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der GKVSV, an den Untergrenzen festhalten möchte, weil sie zum Beispiel nachweisen können, dass in Gesamtdeutschland 15% aller Schichten unterbesetzt sind. Also eben doch eine Gefährdung entsteht. Da gibt es auch eine Publikation zu, wer sich die anschauen möchte. Den Abschlussbericht auf den jeweiligen Homepages findet man den zu den Pflegepersonaluntergrenzen. So, und spannend, wenn man sich diesen Abschlussbericht mal durchliest, ist, dass es kein gemeinsames Statement der DKG und des GKVS vorgibt, sondern 2 Statements. Ja, und da merkt man schon das Problem an der Stelle. Und die DKG hat sich ja schon seit längerem aus den Verhandlungen herausgezogen der Untergrenzen, weil sie halt generell ablehnen. Und nochmal, die Frage ist, wie wirken Untergrenzen auf die Stationen, auf die Mitarbeiter? Und da haben sie halt eben doch nicht die schützende Wirkung. Okay. Aber, und das kommen wieder die Krankenkassen ins Spiel, die Krankenkassen sagen, ja, ist ja auch logisch, sie sind ja eine feste Zahl, wir müssen eigentlich anfangen, die mit Schweregraden zu verbinden. Das wiederum stand übrigens schon in einem Gutachten, ich glaube auch aus dem Jahr 2018 oder sowas drin, von KPMG, das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also auch. Und da wurde schon hingewiesen, dass man so einen Schweregrad implementieren soll. Den gibt es aber bis heute nicht. Insofern, ob der jetzt noch jemals kommt, keine Ahnung, aber die Forderung ist da. Und diesen Abschlussbericht lege ich gerne mal ans Herz, weil da ist relativ klar aufgedröselt, was so die problembehaftetsten in pflegesensitiven Fachbereiche sind. Und wie gesagt, ungefähr 15% aller Schichten sind unterbesetzt.
Darf ich das mal einmal praktisch übersetzen? Mhm. Das bedeutet, dass diese Personaluntergrenzen, wenn ich jetzt eine Pflegekraft auf einer Station bin, dann gelten die auf meiner Station, aber es ist unabhängig davon, wie pflegebedürftig, wie aufwendig die Patienten und Patienten sind.
Das ist völlig richtig so, genau. Ich habe eine feste Anhaltszahl, ne? Also es ist egal, ob ich 5 schwerstpflegebedürftige PatientInnen habe oder nicht. Ich habe 1 zu 10, die ich einhalten muss. Völlig egal. Und was man eben möchte ist, oder die Krankenkassen möchten, ist eben so ein Schweregrad einzubauen.
Ja.
Da sind wir jetzt aber auch schon wieder bei einem pflegepolitischen Thema. Die meisten Kliniken werden wohl die Bereichspflege umgesetzt haben. Und natürlich kann man da auch ans eigene Gewissen appellieren und sagen, ja, liebe Pflegekräfte, wenn ihr doch wisst, dass es so unterschiedliche Zuteilungen gibt, warum haltet ihr denn an der Bereichspflege fest? Fangt doch mal an, in Systeme wie Bezugspflege oder Primary Nursing zu denken, um eben diese Arbeitsbelastung zu verteilen. Ich will damit sagen, es geht auch immer eine gewisse Kritik innerhalb der Berufsgruppe einher. In Ergänzung darf man aber natürlich auch noch erwähnen, man wird immer mit Durchschnittswerten arbeiten. Das heißt, selbst wenn ich eine Schicht mal unterschreite, heißt das noch lange nicht, dass sie zu einer Strafzahlung führt, weil im Monatsdurchschnitt kann ich sie eingehalten haben.
So.
Ne, dann frage ich mich auch wieder, okay, was soll das dann dem Personal vor Ort bringen? Hinzu kommt, dass das Personal vor Ort ja davon gar nichts mitkriegt. Das ist ja eine bürokratische Kenngröße. Das steht vielleicht auf dem Dienstplan drauf, je nach Software, ob man sie eingehalten hat oder nicht. Und vielleicht gibt es natürlich irgendwelche Berichtswesen oder so etwas. Aber wenn ich jetzt im normalen Dienst wäre, dann kann ich natürlich zählen, ob genügend Leute da sind, aber ansonsten merke ich halt nichts von den Untergrenzen. Mit anderen Worten, die Akzeptanz bei den Pflegekräften ist halt eben auch nicht so vorhanden, weil sie nicht greifbar sind.
Ja, und weil der Link offenbar ja fehlt zur Pflegebedürftigkeit oder zur Arbeitslast sozusagen. Also klar, ich muss irgendwie dienstplanerisch eine gewisse Anzahl an Personen vorhalten mit entsprechender Qualifikation, aber es ist völlig unabhängig, was für ein Klientel aktuell auf der Station liegt. Und deswegen fehlt natürlich irgendwie so diese Verbindung, also dass man das eine mit dem anderen noch rechtfertigen könnte.
Genau, vielleicht da zwei Begriffe, weil du gerade Arbeitslast sagtest. In der Pandemie wurde ja der Begriff der bepflegbaren Betten geprägt. Den kann man immer so gut mal verwenden. Und der zweite ist der, und den gibt es ja ganz offiziell, den der Pflegelast. Die Pflegelast ist innerhalb des DRG-Systems eine Kennzahl, eine Bewertungsrelation, und die einfache Faustformel lautet, je höher die ist, desto aufwendiger der Patient. Natürlich könnte man so etwas auch verknüpfen, was es aber deutlich komplizierter macht, ob das zielführend ist, sei mal dahingestellt. Aber auch da ist ja wenig innerhalb der Berufsgruppe passiert. So. Ich will das auch keinem vorwerfen, weil die Untergrenzen sind so, wie sie sind, und der Gesetzgeber hat die halt eben vorgegeben. Nur man kann mit sowas ja auch anders umgehen. So. Und das hat eben nicht passiert. Aber nochmal, der Abschlussbericht ist recht aufschlussreich. Mal losgelöst von den Statements, und das ist jetzt vielleicht auch Privatmeinung Evas, ist das aber auch jegliches Futter, dieser Abschlussbericht, die Untergrenzen abzuschaffen.
Jetzt ist es nur so, dass die PPR, darüber hatten wir gesprochen, jetzt eine Renaissance erfährt. Seit 2019 haben sich Verdi, die Gewerkschaft, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat aufgemacht, eine Neuauflage der PPR 1.0 aufzulegen, beziehungsweise wurden beauftragt, das, glaube ich, zu machen. Also die sind jetzt nicht von allein drauf gekommen und haben gesagt, hier, wir würden das machen, sondern wurden damals beauftragt. Und jetzt frage ich mich, wie ist die denn jetzt ausgestaltet? 2019, wir haben mit 2024, sind 5 Jahre, die mittlerweile vergangen sind. Wie ist der aktuelle Stand und wie ist sie ausgestaltet? Also gibt es hier vielleicht diesen Link mit der Pflegelast? Klär uns mal auf.
Genau, also erstmal nein, es gibt auch weiterhin keinen Link mit der Pflegelast. Mhm. Vielleicht, warum hat das so lange gedauert zur Historie? Implementiert wurde sie oder die PPR erprobt werden sollte 2019 im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege des Bundesgesundheitsministers. Und da gab es 2 Aufträge, einmal die PPR erproben und einmal ein neues Instrument entwickeln. Dieses neue Instrument sollte ursprünglich mal PPIC heißen. Das steht für Personalbemessung der Pflege im Krankenhaus, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Dieser erste Teil, Erprobung, wurde gemacht, wurde abgeliefert, dann kam die Pandemie. Nichts passiert an der Stelle. Dann gab es aber doch irgendwann mal den Auftrag, dieses PPIC als wissenschaftliche Ausschreibung zu gestalten und an einen Auftraggeber zu vergeben und zu sagen, mach mal ein neues Instrument. Da sollten damals Pflegediagnosen eingeführt werden als Instrument, was aber dann wieder einkassiert wurde aus verschiedensten Gründen, konkret mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz vom 20. Dezember 2022. Das wiederum hat dann die Implementierung der PPR 2.0 vorgesehen. Und jetzt passt es vielleicht, wo stehen wir gerade? Ein kurzer Exkurs, damit man mal das Gesamtkonglomerat PPR versteht. Und das ist nämlich nicht so unwesentlich. Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurden zwei neue Paragraphen eingeführt. Das ist einmal der Paragraph 137k SGB V und der Paragraph 137l SGB V. Das ist wichtig zu wissen, weil der K-Paragraph sind Aufträge des Bundesministeriums, der L-Paragraph sind ist ein Auftrag der berühmten Selbstverwaltung, also private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Deutsche Krankenhausgesellschaft. So, bleiben wir mal bei dem Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Der erste Auftrag war, erprobt die PPR 2.0 nochmal. Das ist fertig, hat man gemacht, wurde fristgerecht abgegeben und auf dieser Grundlage gibt es jetzt eine Verordnung, über die wir sicherlich noch reden werden. Der zweite Auftrag, der damit einhergeht, ist die Implementierung eines Instrumentes für die Intensivstation für Erwachsene. Die gibt es nämlich auch, reden wir vielleicht auch nochmal separat drüber. Ganz grob aber, dieser Auftrag läuft noch, der wird abgeschlossen sein, wenn er fristgerecht abgeschlossen wird, bis zum 31.08.2024. Da geht es im weitesten Sinne, kurzer Exkurs, um die Vorgaben der DIVI wahrscheinlich, also der, ach was heißt das, ist schon wieder abgekürzt, auf jeden Fall der Fachverband für Intensivmedizin in erster Linie und um das System Impuls. Das ist sowas wie die PPR nur für Intensivstationen, entwickelt von der Uni Heidelberg. Liebe Grüße an Herrn Eck an der Stelle. Macht hervorragende Arbeit. Plus X, weil dieser Auftrag wurde vergeben an wieder KPMG, die jetzt eben ähnlich wie bei der PPR 2.0 momentan eine wissenschaftliche Recherche gemacht haben. Das müsste auch schon fertig sein. Auf dessen Grundlage wird empfohlen, eine Erprobung durchzuführen eines Intensivinstrumentes, was wir momentan noch nicht wissen, was es ist. Aber höchstwahrscheinlich Impuls oder die Vorgaben der DIVI. Und das wird eben abgegeben zum 31.08. Und dann kann das BMG das überführen in eine Verordnung. So, das ist der Auftrag Bundesministerium. Einmal PPR generell 2.0 und einmal intensiv.
Warum ist die Intensiv da ausgegliedert? Weil die DIVI das wollte?
Ist so es hat damit gar nichts zu tun. Intensiv, da ist die PPR nicht geeignet. Dafür ist sie, oder anders gesagt, da sind die Klienten ein ganz anderes und dementsprechend braucht es andere Inhalte. Das betrifft nämlich den zweiten Auftrag oder dritten Auftrag, nämlich den von der Selbstverwaltung 137L. Denn da, und da hat sich Lauterbach eigentlich was ganz Kluges einfallen lassen, er hat gesagt, die PPR so wie sie ist, weil sie ist seit 2019 unverändert. Die Frage schon mal zu beantworten, im Prinzip ist die seit 2019 unverändert, muss weiterentwickelt werden. Und deswegen gibt es eine wissenschaftliche Ausschreibung. Das Ding heißt übrigens VWEP und steht für wissenschaftliche Weiterentwicklung der Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus. So, das ist ein Forschungsauftrag, da reden wir wahrscheinlich später nochmal separat drüber. Der hat aber das Ziel, die PPR 2.0 mit dem heutigen Stand der heutigen Verordnung weiterzuentwickeln. Als eben wissenschaftlichen Auftrag. Zum Beispiel digitale Abbildung, Qualifikationsmix reinbringen, Nachtdienst abbilden oder aber auch, was machen wir eigentlich mit Notaufnahmen? Weil die sind auch nicht in der PPR mit drin. Reden wir später nochmal drüber, was mit dem VWEP, also dieser wissenschaftlichen Weiterentwicklung ist. Aber ich wiederhole das nochmal im Ganzen, also drei Aufträge, das ist wichtig zu verstehen. PPR 2.0 implementieren, parallel dazu intensiv, parallel dazu wissenschaftliche Weiterentwicklung und diese wissenschaftliche Weiterentwicklung läuft noch bis Ende des Jahres. Mit anderen Worten, vor 2025, vielleicht auch erst 2026 ist nicht zu erwarten, dass da was umgesetzt wird von. Und dann reden wir über sehr lange Zeiträume. Ne?
Ja, wo wird das beforscht?
Das ist ein Auftrag, der wurde an die Deloitte vergeben. Das ist ja auch wieder wahrscheinlich sowas wie eine Beratungsgesellschaft. Allerdings, und das finde ich sehr positiv und darf man hier auch sehr lobend erwähnen, arbeiten auch zwei PflegewissenschaftlerInnen mit. Das ist nämlich einmal Frau Professorin Dr. Daniela Holle aus der Hochschule Gesundheit Bochum und der Professor Dr. Michael Simon, Professor für Pflegewissenschaft aus Basel. Nicht mit dem anderen Simon verwechseln, sondern der aus Basel, die beide aus meiner persönlichen Wahrnehmung und was man so mitbekommt, sicherlich sehr geeignet sind. Ja. Das Problem ist, zu dem Auftrag gibt es nicht allzu viel zu erzählen, wo sie stehen, weil das unterliegt natürlich alles dem Datenschutz und darf noch nicht erwähnt werden, außer so viel, der Auftrag ist vergeben und sie arbeiten.
Okay, jetzt habe ich eine dumme Frage. Was gilt denn jetzt aktuell für Krankenhäuser?
Viele Regeln. Okay. Sehr viele Regeln. Also grundlegend gilt die PPOGV, also die Pflegepersonaluntergrenzen.
Okay.
Und je nachdem, was es ist, gibt es natürlich noch einen Tarifvertrag Entlastung, der zählt. Ja. Dann gibt es noch die QFRRL, diese Qualitätsrichtlinie. Dann haben wir theoretisch das Pflegebudget, wenn man das so als Instrument verstehen möchte, haben wir das auch noch. Was haben wir noch? Noch so Themen wie Notfallpflege, dann haben wir Prüfkriterien aus Zertifizierungen. Also ich sag mal, am Krankenhaus mangelt es an Regelungen nicht.
Dann ist doch der Blumenstrauß aber bunt und groß genug, aus dem man sich bedienen könnte, oder?
Ja, die Frage ist eher, was ist davon notwendig? Mhm. Auch hier an der Stelle liebe Grüße an Frau Amadou Goll von der Universitätsmedizin Mainz. Die haben eine Besonderheit, die haben nämlich seit mehreren Jahren bereits die PPR 2.0 umgesetzt, auch in der digitalen Art und Weise, weil sie im Rahmen des Tarifvertrags Entlastung dazu verpflichtet worden sind. Und will jetzt nichts Falsches sagen, aber die arbeitet quasi im Rahmen jetzt in dem Fall von Kindern, ich glaube mit 5 verschiedenen Regelungen. Mhm. Es gibt eine Regelung des Gemeindebundesausschusses, es gibt die Untergrenzen, dann haben sie einen eigenen Maßstab, dann haben sie Anhaltszahlen aus dem Tarifvertrag Entlastung und dann haben sie noch die PPR. So, also mit anderen Worten, man muss irgendwie Dienstpläne schreiben mit 5 verschiedenen Regelungen, die darüber hinaus auch noch unterschiedliche Zahlen ausspucken. Ist ja nicht so, dass alle am Ende sagen, das Verhältnis muss 1:10 sein. Und das ist natürlich ein Overkill. Also das muss man einfach so sagen. Und es verbinden ja viele eben die Hoffnung, dass es weniger Regelungen gibt, weil es zum Beispiel an der QFRL ja auch genügend Kritik gibt. Aber so ist das halt eben im Gesundheitswesen. Was abschaffen ist schwierig. Auch die PPR 2.0 ist zumindest im aktuellen Stand sicherlich bürokratiefördernd, was auch stark zu kritisieren ist an der Stelle und auch komplett im Widerspruch zu den Vorgaben des Gesetzgebers per se steht oder der Bundesregierung, nämlich Bürokratie abzubauen. Ich spreche mittlerweile scherzhaft bei der PPR 2.0 immer vom Pflegetransparenzgesetz, weil es da Daten gibt, die aus meiner Perspektive unnötig sind zu erfassen. Aber das ist vielleicht auch wieder Privatmeinung, kommen wir auch noch drauf zu. Es ist einfach zu viel. Und deswegen kommt eben die Forderung, Untergrenzen abschaffen, wenn sie eh nicht so wirksam sind und dafür über die PPR 2.0 eine neue Untergrenze einzuziehen, was die PPR 2.0 eh besser macht, weil sie ist ja patientenindividuell. So. Ich hoffe, damit ist die Frage nach, wo stehen wir, halbwegs beantwortet. Vielleicht noch so weit, wir stehen hoffentlich vor dem Start der PPR. Aktuell ist sie in Anführungszeichen pausiert, beziehungsweise liegt im Bundesratsgesundheitsausschuss auf der Agenda, weil sie verschoben wurde, reden wir bestimmt auch noch drüber. Dazu ist die Sitzung, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, Ende April, 26. oder 27. April, zumindest vom Bundesratsplenum, wo dann hoffentlich die PPR 2.0 angenommen wird und dann würde sie in Kraft treten zum 1.6. und wirksam werden, wie man so schön, oder erstmalig umgesetzt werden müsste sie dann ab dem 1.7. so mit Datenlieferungen und solchen Dingen, wobei es schon, also offiziell ab dem 1.6., da gibt es so einen Zeitraum, wo man Daten liefern muss und ab dem 1.7. müsste theoretisch die Erfassung der eigentlichen Minutenwerte und so etwas beginnen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
Ja, also Lukas hat gestern mitgeteilt, dass es offenbar auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses steht. Es ist ja mal gestrichen worden.
Genau.
Woher kommt das, dass das gestrichen wurde? War doch nicht so wichtig?
Nee, das hat damit zu tun, dass, ja, man kann nicht sagen, dass Bayern ein Veto eingelegt hat, das stimmt so nicht, sondern es wurde ja verschoben mit der Begründung, dass noch weiterer Beratungs- und Abstimmungsbedarf besteht. Und das begründet sich in erster Linie an Bayern, die eine Reihe an Fragen reingegeben haben. Und dann hat aber Hamburg gesagt, hier, wir beschließen, dass die Beratungen dazu vertagt werden. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt bei Ende April. Zu den Begründungen können wir auch im Verlauf drauf eingehen, ist, wie erwähnt, die Bürokratie. Mhm. Es wird als durchaus nachvollziehbar nicht angemessen gesehen, dass es PPOGV und die PPR 2.0 parallel gibt. So wäre es nämlich momentan.
Okay.
Dann, und das finde ich ein bisschen, das verstehe ich nicht, warum sie es reingeschrieben haben, es wird angemerkt, dass die Intensivstation nicht mit drin wäre.
Aber das haben wir ja geklärt, ist ja sowieso nicht.
Ja, wo man sagt, liebes Bayern, dann liest doch einfach den gesamten Gesetzesauftrag. Mhm. Also verstehen wir nicht diese Einwände, aber ist halt so. Dann gibt es das Thema mit, welche Personen zählen überhaupt in die PPR 2.0 mit rein. Es wird befürchtet, dass es eine hohe Prüfquote des medizinischen Dienstes gibt, obwohl es noch gar keine Prüfquote von irgendetwas gibt an der Stelle. ohne jetzt Bayern zu nahe treten zu wollen, aber Bayern ist ja momentan irgendwie per se gegen alles, was Karl Lauterbach macht.
Ja.
Und so ein bisschen kommt auch das damit her. Ich will das nicht der Bayerischen Krankenhausgesellschaft unterstellen, das sage ich auch hier explizit, sondern wenn, dann der Landesregierung. Aber das sind auch jetzt vielleicht Wege und Prozesse, die ich nicht kenne, da will ich jetzt keinem auf die Füße treten. Aber in der Gesamtwahrnehmung ist das so.
Mhm.
So, und deswegen gab es eben mehr Beratungsaustausch und deswegen hat man es vertagt. Und deswegen ist es jetzt demnächst wieder auf der Agenda. Und die einzelnen drei Partner, die ja genannt wurden, sind natürlich lobbyistisch aktiv, logisch, müssen sie auch sein. Und hoffen jetzt, das umzubiegen, sodass wir dann ab dem 1.6. die Verordnung umsetzen können.
Vielleicht wurde in der Verordnung zu viel gegendert und deswegen muss...
Ja, ich komme ja aus Hessen und in Hessen gibt es leider auch ein Genderverbot.
Ja, das habe ich schon gehört.
Und ich glaube, das ist sogar noch härter als das in Bayern, aber wir sind medial nicht so aufgeschlagen. Belassen
wir es
dabei.
Das ist ein anderes Thema.
Wenn du jetzt in Hessen sitzt und hier im Podcast genderst und ich veröffentliche das überregional, kann das dann zum Problem für dich werden?
Nein, weil ich kein Regierungsvertreter und gar nichts bin.
Ah, Gott sei Dank, du.
Ja, ich kann,
darf gegendert werden.
Ich darf gendern, wie ich möchte, ja.
Das ist schön.
Ich muss noch mal ganz kurz was fragen. Du hast ja eben gesagt, dass es dann Situationen gibt, wo für eine Station, jetzt mal runtergebrochen, 5 verschiedene Regelungen zum Personaleinsatz vorliegen. Wie funktioniert das? Also orientiert man sich dann an der strengsten, sage ich mal, oder wie funktioniert das?
Wie die einzelnen Kliniken das machen, müssen die Kliniken für sich entscheiden. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir machen bei den Untergrenzen, gehen wir immer von der Vollauslast aus und planen unser Personal daran. Wie das Kliniken machen, müssen die entscheiden, ob die sagen, wir nehmen unseren eigenen Maßstab, wir nehmen die QFRRL oder was auch immer, das müssen die Kliniken entscheiden. Das daraus entstehende Problem ist, du musst all diese Datenkanäle bedienen. Also du schickst ja dann nicht nur an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus Daten, sondern du schickst auch an den gemeinsamen Bundesausschuss Daten, du schickst auch Daten dahin, dann schickst du es an deine Arbeitnehmervertretung und das ist dieser bürokratische Overload. Mhm. Ne? Plus die Frage, was merken davon eigentlich alles die Pflegekräfte? Merken sie davon überhaupt was? Und deswegen, das ist einfach zu viel und da muss zumindest im Verlauf was runter, aber das ist momentan leider nicht zu sehen. Also es ist sehr viel Bürokratie aktuell.
Wie kommt es denn, dass auf der einen Seite die Prämisse besteht, jo, baut mal ein bisschen von der Bürokratie ab und gleichzeitig kommt jetzt ein neues Instrument, was jetzt auch noch weiterentwickelt wird, wo aber trotzdem so ein Datenwust jetzt erzeugt wird. Wie passt das zusammen und warum wird nicht gesagt, okay, schaut nochmal über die Daten, was brauchen wir wirklich, damit das ein bisschen schlanker wird?
Also das passiert ja durchaus. Bei dem Thema geht es, glaube ich, darum, haben wir eine Alternative zu den Untergrenzen, die auch ähnlich wirkt, wenn sie überhaupt wirkt. Hinzu kommt, dass ja manche der Regelungen aus verschiedenen Kanälen kommen. Ne, nimmst jetzt eben die QFRRL, die ist vom gemeinsamen Bundesausschuss. Das kann das Bundesgesundheitsministerium theoretisch einkassieren.
Mhm.
Bei Regelungen der Gewerkschaft Verdi im Rahmen eines Tarifvertrags kann das Land, die Regierung eben nicht. Natürlich guckt man sich aber an, was für Daten geliefert werden müssen. Warum das jetzt, also lustigerweise bei der Pflegepersonalregelung 2.0, man spricht da übrigens von der Pflegepersonalbemessungsverordnung, PPBV. Also wer noch ein paar coole Abkürzungen sucht, ich suche auch noch immer jemanden, der sich Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung tätowiert. Ja, Fotos gerne an mich.
Mhm. Ich glaube, Max steht auf solche Abkürzungen, den frage ich mal. Ja,
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung ist fast so gut. Es wäre der zweite Vorschlag wäre Fixkostendegressionsabschlag. Das wäre der zweite Tipp. So, also bei der Pflegepersonalbemessungsverordnung, also der PPR 2.0, war es sogar so, dass es mit der alten Verordnung, die im Dezember rauskam oder November rauskam, schlimmer geworden ist. Also um mal ein einfaches Beispiel zu sagen, wir müssen jetzt als Krankenhäuser, also wir mussten schon vorher mitteilen, ist das Pflegepersonal da oder nicht da? Ne? 1-0. Da oder nicht da? Wenn es nicht da ist, darf es nicht zählen. Wer hätte das gedacht? Jetzt bei der neuen Verordnung ist es so, wir müssen zwar sagen, ist da, ist nicht da, wir müssen aber das nicht da in 3 Kategorien unterteilen. Einmal in Arbeitsunfähigkeit, Schutzfristen, Kur- und Heilverfahren, einmal in Wochen, Feiertage und Urlaub sowie als dritten Punkt sonstige Ausfallzeiten. Und das müssen wir alles separat nachweisen. Jetzt kann man zwar sagen, das habt ihr ja sowieso im System, völlig richtig, haben wir natürlich im System, weil wir müssen ja hier generell Personalwesen steuern, Aber ich würde trotzdem mal in Frage stellen, warum hat denn das Bundesgesundheitsministerium an diesen Daten Interesse?
Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Ja. Also warum sollte Lauterbach wissen, wann ich Urlaub habe? Läuft das nicht unter Datenschutz?
Nee, das nicht unbedingt, weil es werden ja keine Personendaten übermittelt, sondern nur, es sind 10 Personen auf der Station im Urlaub. Ich kann natürlich darüber eine Datenlage schaffen. Ne? Vielleicht hat der Gesetzgeber ja ein Interesse zu wissen, Arbeitsunfähigkeit nimmt zu mit der PPR 2.0. Ist die Frage, ob das alleine als Faktor ausreichend erklärend wäre? Nein, wäre es nicht, weil es ja dann doch ein paar andere Faktoren gibt, wie Arbeitsbelastung zum Beispiel. Aber so ganz verstehen tue ich es ehrlicherweise auch nicht. Also, aber wir müssen es abliefern und das, wie gesagt, nach allen drei Kategorien. Ja, das ist so.
Wie viele Leute hast du dafür abgestellt für dein Haus?
Aktuell macht das die Pflegedienstleitung. Also wir sind in Summe 4 Personen, sind so 5 und wir teilen uns das hier auf.
Das ist ja
feste
so
Regelung, feste Zeiten und dann müssen wir halt eben Daten ins System tackern. Also es hieß ja damals immer, funktioniert alles auf Knopfdruck. Nee, es funktioniert nicht alles auf Knopfdruck. Ja. Ja, vielleicht kommt das jetzt etwas mehr mit der PPR 2.0, weil da ist Digitalisierung ein Riesenthema, mehr als bei den Untergrenzen. Aber also wir sind ja jetzt, die Kritik mit, das ist alles so bürokratisch aufwendig, ist ja prinzipiell berechtigt. Wir haben jetzt noch das ergänzende Problem, dadurch, dass die PPR ständig verschoben wurde, gibt es kaum Lösungen von Krankenhausinformationssoftwareanbietern oder auch von Dienstplanungsprogrammanbietern. Mhm. Die allerdings, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, die stehen alle in den Startlöchern. Die wollen gerne loslegen, also die programmieren das im Hintergrund. Die veröffentlichen es aber logischerweise nicht, weil warum soll ich was veröffentlichen, wenn ich nicht weiß, ob es kommt oder noch 3-mal verändert wurde. Ich war mal bei einem Seminar eingeladen zu dem Thema unseres Dienstplanprogramms und dann war ich da und dann hieß es, ja, kam ja gestern eine neue Verordnung, wir schieben das Thema heute. So, also wie sollen denn auch die Firmen planen? Und wir reden auch durchaus, gerade wenn es um die Krankenhausinformationssysteme geht, um relativ komplexe Sachverhalte, die man auch mit den Codes aus dem DRG-System verknüpfen muss, damit es wirklich nicht sehr bürokratisch wird. Und die wollen das alle gerne raushauen, machen es aber natürlich nicht, wenn man nicht weiß, ob es kommt.
So. Ich wünsche mir, Ich wünsche mir, dass das jemand hört, der vielleicht im BMG arbeitet und
na, das BMG weiß das. Es gibt zum Beispiel die Perspektive des DBFK, die auch nachvollziehbar ist, dass die PPR einen Digitalisierungsschub bringen wird. Das stimmt. Weil, nochmal, die Software wird ja programmiert, das weiß auch das Bundesministerium. Sie wird halt nur nicht veröffentlicht. Und du kannst ja, wir haben das zum Beispiel gemacht, ab dem 1.1. schon die PPR implementieren. Ja. Du hast nur das Problem, dass du sie nicht auswerten kannst oder nicht ordentlich, es sei denn, du strickst dir irgendwie selbst was über Excel oder sonstige Programme. Ja. Und das ist ja nicht der Maßstab, den man will, sondern man will ja eben, dass es ordentlich mit eben auf Knopfdruck funktioniert. Und daran hängt man. Deswegen aber diesen Digitalisierungsschub, den wird es schon geben. Das ist eine nachvollziehbare Perspektive. Grüße von Herrn Ingo Böing an der Stelle, der das öfter mal auch erzählt. Wie gesagt, es ist alles, es ist ja in Anführungszeichen schon fertig programmiert. Viele Firmen, will jetzt keine Namen nennen, aber einige Firmen, die warten halt einfach nur. Und das ist das Problem. Die warten.
Ja, was ich meine ist, auch wenn das alles funktioniert und am Ende auch gut funktioniert, auf Knopfdruck von mir aus, dass man, wie soll ich das mal sagen, hier offenbar in der Praxis, in der praktischen Umsetzung Menschen, viele Abteilungen vor eine Hürde stellt, die im Grunde genommen den Arbeitsablauf so massiv beeinträchtigen, dass, wie soll ich das mal sagen, man überhaupt gar nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann, gar nicht mehr das Ziel verfolgen kann, was man da eigentlich tut. Wenn ich stetig damit beschäftigt bin, irgendwelche Daten zu erheben und sie versuchen zu übermitteln und so weiter, dann schaffe ich es nicht, die Aufgabe eines Krankenhauses eventuell umzusetzen, so, weil ich mit Dingen beschäftigt werde, die jetzt nicht relevant sind oder beziehungsweise die ich jetzt nicht liefern kann. Also entweder müssen wir dann abwarten oder sagen, wir müssen es anders lösen. Und also ich würde mir wünschen, dass es wirklich mal jemand hört, der sagt, oder der mal wahrnimmt, wie absurd es ist, dass Dinge erhoben werden, die vielleicht überhaupt gar nicht wichtig sind. Und für das BMG ist es vielleicht wichtig, aus irgendwelchen Gründen, aber es macht doch für die Institution keinen Sinn. Und wenn wir darüber sprechen, wofür ist denn das Gesundheitssystem eigentlich da? Es ist da, damit Patienten irgendwie gesund werden, so. Und da hängen verschiedene Leute jetzt dran, also Pflegende, ja, und die Institution an sich. Und Weiterversorgende, und da frage ich mich, warum ist das denn jetzt, also welche Daten brauchen wir jetzt dafür, um die Versorgung zu verbessern? Da kann ja nicht der Urlaubsstand sein von Rita Müller von Station 3.
Ja, wobei wir Rita Müller per se ja nicht interessiert, sondern wenn, dann interessiert ihr nur im Gesamthaus. Ne? Also ich gebe ja nicht die Daten, also die Daten von Rita Müller fließen in das Gesamthaus. So. Also das ist ja eine generelle Kritik, die ja insbesondere durch das Krankenhaustransparenzgesetz ja enorm an Fahrt aufgenommen hat. Und da sind ja zum Teil auch wirklich absurde Datenlieferungen dabei. Also da könntet ihr eine eigene Folge machen zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen. Meldet euch, ich hätte vielleicht einen Kontakt an der Stelle. Deswegen müssen wir das, glaube ich, gar nicht vertiefen an der Stelle, weil das ist ein Problem, definitiv. Und gefühlt hält sich die Bundesregierung nicht an ihre eigenen Regelungen. So, das ist sicherlich eine gefühlte, aber auch keine unrealistische Wahrnehmung. Es gab ja auch einen gesetzlichen Auftrag, da Bürokratieabbau zu betreiben, was ja mit dem Krankenhaustransparenzgesetz und jetzt der PPBV ganz sicher nicht so passiert. Vielleicht aber mal mit einem Missverständnis, was ich auch häufiger zu hören bekomme und was, glaube ich, auch Bayern angemerkt hat. Es wird immer behauptet, dass die Pflegekräfte so massiv mit der PPR 2.0 bürokratisch belastet werden. Mhm. Das stimmt nur indirekt. Wenn wir über die Weitergabe an die Kostenträger oder an das INEC sprechen, das wird keine Pflegekraft machen. Ja, im Leben nicht. Das macht eine Controlling-Abteilung, das macht eine PDL. Von mir aus noch eine Stationsleitung, aber das macht keine Pflegekraft am Bett. Die Aufgabe der Pflegekräfte am Bett ist es, diese Daten zur Einschätzung zu erheben. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es keine digitalen Systeme gibt, müssen wir es auf Papier machen, mehr Aufwand. Okay, einverstanden. Aber wenn wir in der Pflege jetzt anfangen zu diskutieren, dass uns noch jemand die Dokumentation unserer Arbeit abnimmt, sprich Pflege, ja, dann können wir es auch gleich ganz sein lassen. Dann können wir auch alles sein lassen und hören auf, überhaupt über Pflege zu sprechen. Mhm. Pflege muss auch in der Lage sein, ihre eigene Leistung zu erfassen. Mhm. Und das Problem, was momentan herrscht, ist halt eben, man möchte es nicht auf Papier machen, nachvollziehbar. Und es gibt kaum funktionsfähige Computersysteme, die das momentan können. Okay. Per se ist der Gedanke, dass Pflegekräfte keine Pflegedaten erheben, Unsinn, weil das ist unsere Aufgabe. Ja. Muss ich ganz klar so sagen. Klare Kante an der Stelle.
Dann wäre es ja eigentlich schlau, dass man irgendein Programm hat, wo ich meine tägliche Dokumentation mache und das wird dann übersetzt in die Sprache, die gebraucht wird für die Datenübermittlung, und das passiert dann sozusagen im Hintergrund, aber…
Und das ist einer der Bestandteile der Weiterentwicklung.
Okay. Mhm.
Genau das, also da sind wir jetzt schon sehr wieder in den Inhalt eingestiegen.
Ja.
Nehmen wir mal das Beispiel, ein Krankenhaus hat LEP, EPA-AC, European Nursing Pathways, was auch immer umgesetzt.
Ja.
Jetzt werden auch die gezwungen, die PPR 2.0 umzusetzen, obwohl die ein System haben. Und mit diesem Weiterentwicklungsauftrag soll es sowas wie einen Algorithmus geben, der muss auch geschrieben werden, der für alle Krankenhausinformationssysteme implementierbar ist.
Mhm.
Bedeutet, wenn du dann EPA-AC benutzt und dort deine Dokumentation machst, dann muss am Ende die Minutenwerte der PPR rauskommen, und und wird dann quasi automatisiert weitergegeben. Bei dem Niveau sind wir aber noch nicht. Das kommt eben erst mit der Weiterentwicklung. Und da reden wir halt allerfrühestens von 2025.
Ja.
Allerfrühestens. Ja.
Wo wir gerade inhaltlich sind, wenn ich jetzt eine Pflegekraft auf einer allgemeinchirurgischen Station mit 30 Betten oder so bin, was bedeutet die PPR 2.0 für mich? Also wie wird dann das Personal auf meiner Station geregelt?
Genau, jetzt
Kannst
müssen wir die HörerInnen
so
mal abholen, damit man versteht,
genau,
was machen wir da überhaupt.
Was ist das überhaupt so?
Also, vereinfacht gesagt ist es so, ich habe Maßnahmen, die ich dokumentiere, und basierend auf diesen Maßnahmen entstehen Minutenwerte. Und diese Minutenwerte rechne ich zusammen für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, für ein Quartal, wie auch immer, und halte das quasi dagegen mit dem Personal, was ich hatte.
Mhm.
Ne, wenn du viele schwerstpflegebedürftige Patienten hast, brauchst du logischerweise mehr Personalbedarf. Und dann kannst du mit den Minutenwerten das vergleichen. Wie viel hattest du denn faktisch auf dem Dienstplan stehen? Und daraus entsteht dann eben ein Delta, und dann reden wir über Sanktionen und all diese Dinge. Also so einfach vom Wesen her ist die PPR. So. Rein faktisch ist sie ein bisschen komplizierter. Es gibt zwei übergeordnete, nennen wir es mal Kategorien. Das ist die allgemeine Pflege und die spezielle Pflege. Man könnte sie so ein bisschen sortieren nach Grundpflege und Behandlungspflege, so als Begrifflichkeiten. In der allgemeinen Pflege sind so Dinge drin wie Körperpflege durchgeführt. Ich glaube, Lagerungen sind auch mit drin, wenn ich jetzt nicht ganz falsch auswendig bin. Also das ist eine relativ lange Liste, wo eben verschiedene Maßnahmen drinstehen, während es bei dem anderen zum Beispiel um Verbandswechsel geht, ja, um Vitalzeichenkontrolle. Und diese werden eben erfasst. Und je nachdem, da gibt es verschiedene Rechenmechanismen, diese Maßnahmen werden auch wieder in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also nehmen wir mal die A-Ebene, die wird aufgeteilt in A1 bis A4. Je höher die Zahl, desto komplexer der Patient, desto aufwendiger die Pflegemaßnahme. Ne? Irgendwie logisch.
Ja, ja.
Und habe ich jetzt relativ viele Maßnahmen in der A4, auch da jetzt vereinfachte Darstellung, dann stufe ich den Patienten in der A4 ein und bekomme dementsprechend die Minutenwerten für die Ebene A4 sozusagen angerechnet. Dasselbe mache ich bei der speziellen Pflege. Jetzt ist der Patient vielleicht, was die Behandlungspflege angeht, nicht so anstrengend. Deswegen ist er nur in der Kategorie, es gibt auch wieder S1 bis S4, ist er nur in der S2 eingestuft. Und daraus entsteht dann quasi diese Aussage, das ist ein A4-S2-Patient. Ja. Was ich sagte, das hat diesen Fachsprache-Touch. Weil das kennen viele, ne? Das ist ein A3-S3-Patient, da wissen viele schon, oh okay, ist vielleicht aufwendig. Und auf der Grundlage kriege ich eben Minutenwerte, die ich dann mit meinen Dienstplanwerten abgleiche, plus ein paar andere noch. Und dann kann ich relativ zügig sagen, hatte ich dafür genügend Personal oder auch zu wenig Personal da. So
okay, also,
einfach jetzt in der Theorie funktioniert die PPR.
Ja.
Und das Wichtige ist aber eben diese Maßnahmenerfassung. Ne? Mhm. Und da bin ich auf der Ebene, natürlich muss das die Pflege erfassen, wer denn sonst?
Ja,
weil das
okay.
sind ja Pflegemaßnahmen.
Es wird dann immer retrospektiv das Ganze betrachtet und eventuell sanktioniert?
Nein. Ja, also Moment, jetzt müssen wir aufpassen, was wir reden. Deswegen sorry für das frühe Nein. Klar, die Sanktionierung muss ja retrospektiv stattfinden, weil ich muss ja erstmal Daten liefern und sonst kann ich ja nichts bestrafen an der Stelle. In der neuesten Verordnung kam etwas herein, was in der vorherigen Verordnung so nicht drin stand, was aber sehr wesentlich ist und was auch zum Teil zu kritisieren ist. In der Vergangenheit, wobei das schon bei der PP 1.0, muss man der Form sagen, auch schon so war, was ich gleich erzähle, man hat es aber anders gelebt. In der Realität machst du deinen Dienst und zwischen 15 und 21 Uhr, ist eine festgesetzte Uhrzeit, dokumentierst du die Maßnahmen und daraus entsteht diese Eingruppierung A2, S2. Retrospektiv, ne? Das ändert sich. In der neuen Verordnung, ich zitiere, steht drin, Grundlage der Zuordnung sind die zu erwartenden Pflegemaßnahmen. Das bedeutet, ich habe sowas wie eine Pflegeplanung. Genau.
Ja.
Da kriegt die PPR aber einen ganz anderen Touch an der Stelle, weil sie ist nicht mehr retrospektiv, sondern wir nehmen das einfache Beispiel, Christian Göbke hat einen Zwischendienst, ist bis 16 Uhr da, versorgt einen Patienten, soll eine Stoma-Anlage bekommen, geht in den OP, macht die Pflegemaßnahmen und sagt, das ist ein A3-S3-Patient. So. Jetzt ist Evers aber im Dienst, Göbke geht heim, Evers ist im Dienst, der stellt fest, OP hat nicht stattgefunden, warum auch immer, Patient ist A2-S2. Dann hat das zur Folge, dass es eigentlich überprüft werden müsste. Es gibt aber keine Überprüfungsschleife momentan.
Das heißt, der Patient bleibt so in der höheren Einstufung.
Ja, das ist jetzt die Frage, ob das dann ein Prüffaktor des medizinischen Dienstes wäre, den es aber gar nicht gibt. Aber es gibt momentan keine Überprüfungsschleife. Natürlich bin ich angehalten, realistische Zahlen abzuliefern, ne? Schon klar. Aber im Prinzip muss ich es nicht, weil 15 bis 21 Uhr, Göbke geht um 16 Uhr nach Hause, muss ich es mir theoretisch nicht angucken, weil Grundlage sind ja die zu erwartenden Pflegemaßnahmen. Es gibt also null Überprüfungsschleife, was ein Problem ist. Das zweite ist, wenn ich eine Zuordnung von erwartenden Pflegemaßnahmen mache, dann ist das eine Pflegeplanung. Ich würde behaupten, dass wir den Pflegeprozess in deutschen Kliniken so gut wie gar nicht umgesetzt haben und wenn dann nur sehr rudimentär. Da kurzer Exkurs zum Pflegekompetenzgesetz. Eckpunkte, da steht ja drin, dass die Pflegeanamnese zukünftig als verpflichtend eingeführt werden soll, macht also da einen Zusammenhang. Und jetzt bin ich mal ein böser Arbeitgeber, ich unterstelle jetzt mal allen Pflegekräften, die in Deutschland arbeiten, dass die Patienten zu schlecht eingruppieren. Warum machen sie das? wenn ich Patienten höher eingruppiere, heißt das, ich habe mehr Aufwand. Mehr Aufwand heißt mehr Personal. Mhm. Aber ich habe Patienten, die sind vielleicht gar nicht so schlecht. Es fehlt aber diese Überprüfungsschleife. Mit anderen Worten, um das Problem in einer Klinik zu lösen, müsste ich eigentlich lauter Leute haben, die tagtäglich über die Stationen laufen und den Pflegekräften sagen, nee, hier hast du zu hoch eingestuft, den hast du zu niedrig eingestuft, ne, muss er die Gegenperspektive einnehmen. Wer soll das tun? Das macht keiner. Es steht aber hier so drin. Und deswegen finde ich das, also ich habe kein Problem mit dieser Art von Pflegeplanung, die da eingeführt wird oder die zu erwartenden Pflegemaßnahmen. Ich kritisiere es aber sehr stark, dass es keine Überprüfungsschleife gibt. Mhm. Nirgendwo. Ist jetzt so, kommt jetzt so, will jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber im Prinzip müsste man sagen, wir bleiben bei der retrospektiven Betrachtung, weil die realistischer scheint. Ja, kann man machen, ne, ist nicht verboten. Die Verordnung sieht aber eben was anderes vor.
Ja. Arne, das ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber das gehört zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar finde ich es eigentlich total smart, die zu erwartenden Sachen zu machen. Natürlich muss es überprüft werden. Auf der einen Seite, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite gibt es aber die Möglichkeit, Personal viel besser zu steuern. Wenn du nämlich schon bei der Aufnahme oder schon vor der Aufnahme, wenn, sofern es ElektivpatientInnen sind, anfängst, diese Einstufung zu machen anhand von Kriterien, dann weißt du ja, welcher unter dem Eingriff eventuell welcher Pflegebedarf zu erwarten ist. So, es gibt ja sicherlich normal verteilte Daten, die man da anlegen könnte. Das bedeutet, du weißt dann, in welchem Zeitraum zum Beispiel auf welcher Station besonders pflegebedürftige Personen sind und wo vielleicht nicht. Das heißt, du könntest Personal ganz anders steuern und du hast natürlich sehr viel besser die Möglichkeit, auch eine Überleitung zu machen. Also viel schneller die PatientInnen wieder in die Weiterversorgung zu bringen und so, weil du jetzt schon weißt, was passiert, jetzt schon Dinge initiieren kannst, um diesen Patienten, dieser Patientin nach Möglichkeit den Aufenthalt extrem kurz zu gestalten, wenig Komplikationen und dann wieder aus dem Krankenhaus rauszubringen in die Weiterversorgung.
Ja. Prinzipiell Zustimmung.
Ja.
Es gibt auch, will keinen Namen nennen, es gibt eine Software, die genau das kann.
Ja.
Aber du merkst das Problem, es gibt nur eine Software, die das kann. Das heißt, du hast jetzt mehrere Probleme. Also prinzipiell Zustimmung, ich stimme dir völlig zu. Mhm. Ja, es wäre die Traumvorstellung, dass wir jedes Jahr die PPR-Daten des heutigen Tages in das System einspucken, einspeisen, wie auch immer. Und dann spuckt uns das System so rum aus, Achtung, letztes Jahr hattest du so und so viele Fälle. Dementsprechend musst du dein Personal so und so planen. Ein System kann das, wie gesagt. Die anderen Systeme arbeiten vielleicht dran, können es noch nicht. Das Problem ist aber, du hast diese Grundlage nicht. Das heißt, du arbeitest jetzt mal mindestens ein Jahr mit einer nicht vorhandenen Grundlage, sondern kannst, wenn dann überhaupt, nur die Patientenmenge zählen, weil ja die PPOGV auch keinen Schweregrad hat. Die Pflegelast wird schwierig zu kombinieren, weil anderes Programm, das wäre Krankenhausinformationssystem, das andere wäre Dienstplanprogramm. Die sind in der Regel getrennt. Ne? Man merkt, das wird schwieriger von der Problematik her. So dass wir hier eben in diesem Übergangszeitraum sind. Das Bundesministerium spricht da übrigens auch immer von einer Konvergenzphase. Also mit anderen Worten, das, was du gerade erzählt hast, wird die Zukunft sein, deswegen der Digitalisierungsschub, der da kommen wird. Wahrscheinlich reden wir davon aber erst 2025, 2026 im Rahmen der Weiterentwicklung.
Okay, jetzt kommt der nächste Punkt. Ich finde es nämlich interessant, dass mir bei der Recherche mit der PPR 2.0 auch aufgefallen, dass es immer um Zeit geht. In der Langzeitpflege sind wir aber von der Zeit komplett weggegangen. Wäre es nicht total sinnvoll, auch im Rahmen der Überleitung und im Rahmen der Einstufung von Pflegebedarf, total sinnvoll zu sagen, okay, wir sprechen alle die gleiche Sprache. Also, dass man, wenn du zum Beispiel eine Überweisung hast aus dem Langzeitpflegebereich, dann siehst du sozusagen die letzte Pflegeplanung, du siehst die Einstufung, weißt, welcher Pflegebedarf vorliegt, kannst das sozusagen entsprechend deines Pflegepersonals umrechnen, sage ich mal, weil der Schlüssel müsste vielleicht ein anderer sein. Und jetzt ist es so, dass diese Person rausgeht, das heißt, der Pflegebedarf hat sich eventuell geändert, aber die gleichen Daten oder in dieser gleichen Systematik werden jetzt Daten an die Weiterversorgung, also an die Langzeitpflegeeinrichtung wieder weitergegeben. Alles von mir aus per Knopfdruck, wie auch immer, aber die Grundlage ist die gleiche, weil die Pflegebedürftigkeit ist doch schon einmal erhoben. Und jetzt kommt sie ins Krankenhaus, jetzt wird wieder anders gemacht, nur um Personal besser steuern zu können, um dann wieder in einem anderen System weiterzusprechen. Und nichts ist miteinander kompatibel. Die einen können das nicht lesen, lesen, die anderen können das nicht lesen. Also es muss ja auch irgendwie ein Übersetzungsprozess sein. Und das habe ich damals schon versucht im Krankenhaus, einen Anamnesebogen, der analog zu dieser Logik funktioniert, dass die Leute so einstufen, wie sie in einer Langzeitpflegeeinrichtung sozusagen sind, um die Überleitung einfach viel, und das wird ja auch kommen. Also
weiß ich nicht, ob das kommt. Also nee, auch
ich,
da.
Ich meine, die Notwendigkeit ist da, weil wir natürlich sehr viel mehr Personen vermutlich haben werden, die aus der Langzeitpflegeeinrichtung ins Krankenhaus kommen oder umgekehrt, beziehungsweise irgendwann in die Langzeitpflegeeinrichtung gehen. Also die demografische Entwicklung lässt das wahrscheinlich vermuten.
Ja, also ich hätte beinahe gesagt, du lebst in einer Utopie.
Ja, aber ich habe es ja versucht.
Wie gesagt, ich stimme dir ja prinzipiell zu.
Das hat nur niemand gemacht. So.
Genau, also bei Überleitungsbögen, da kann ich nur empfehlen, mal zu recherchieren, wie viele verschiedene Überleitungsbögen es in Deutschland gibt. Ich glaube, das ist bald eine fünfstellige Zahl. Auch da ist der Gesetzgeber ja noch nie auf die Idee gekommen, mal einen irgendwie zu entwickeln, was vielleicht aber auch gar nicht geht, muss man auch fairerweise sagen, weil dann doch eben die Individualität zuschlägt, jedes einzelnen Patient hin an der Stelle. So, das Problem ist, es gibt ein Problem und das nennt sich Sektorentrennung. Wir reden bei dem PBEM, das ist ja das Programm da, das Instrument aus der Altenpflege, reden wir ja vom SGB-11-Bereich, hier reden wir vom SGB-5-Bereich. Genau. Komplett andere Versicherungsvarianten, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, es hat halt nie einer gemacht. Also es gäbe ja das neue Begutachtungsassessment zur Einschätzung des Pflegegrades.
Genau.
Das spielt aber fürs Krankenhaus im Prinzip keine Rolle. Wir kriegen den Pflegegrad mitgeteilt. Okay, schön und gut, aber sonst nichts.
Genau, und das ist der Punkt, wo man ansetzen müsste.
Weil, ja, genau, stimme ich dir zu.
Warum nicht die Inhalte? Also ist ja schön, dass der Pflegegrad, aber wie setze ich das jetzt zusammen? Und wenn du das im Krankenhaus mitteilst, dann weißt du, wie hoch der Schweregrad oder die Pflegelast ist für diesen Patienten, kannst das im Personal umrechnen. Also es ändert sich ja nichts.
Weil sogar versucht, bei der Erprobung im Sommer 2019 gab es den Versuch, ob ein Pflegegrad eine A- und S-Stufe triggert.
Ja.
Pflegegrad 5 ist automatisch A4, S4.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, waren die Daten dafür nicht ausreichend gut genug, um da eine Aussage zu treffen. Das führt aber zu einer Kernforderungen des Deutschen Pflegerates wie auch des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, nämlich nach dem Institut für die Pflegepersonalbemessung. Du musst es sogar noch komplexer sehen. Es gibt ja nicht nur Krankenhaus mit 30 verschiedenen Varianten, es gibt die Altenpflege mit einer Variante, es gibt die ambulante Pflege mit gar keiner Variante, um es mal so auszudrücken, und es gibt noch die Psychiatrie. PPPRL und was da sonst wie noch um die Ecke kommt. Und deswegen ist es per se sinnvoll, sich mal institutsmäßig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch das steht ja indirekt in dem Pflegekompetenzgesetz Eckpunkten drin. Allerdings nur indirekt, denn da steht drin, dass man eine Beratungsstelle gründen möchte für die Implementierung der PPR 2.0 und des PBEM. Also das aus der Altenpflege. Ansonsten stimme ich dir in allem zu, aber es ist halt auch sehr komplex. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Rahmen der Gematik vielleicht irgendwann mal auf die Agenda kommt oder Telematik an der Stelle. Aktuell ist das einfach kein Thema. Allerdings, auch da wieder Kritik an der eigenen Berufsgruppe, es mangelt uns ja auch an einer Fachsprache, zumindest in Deutschland.
Ja, genau. Aber es braucht doch kein Institut. Mal ganz ernsthaft. Dann nimmst du hier den Arne Evers von mir aus, dann nimmst du Andreas Bücher, dann nimmst du Klaus Wingenfeld, dann nimmst du noch Michael Schulz dazu und so weiter. Dann setzt du die alle an einen Tisch und sagst, pass auf, so und so ist die Systematik, die werden sich schon einig, das braucht ein Jahr, dann haben die eine Ahnung davon, wie das funktionieren kann, dann dauert das nochmal 2 Jahre, wo die das Ding erproben, dann schreiben die wieder einen 800-Seiten-Bericht und am Ende sagt Lauterbach, jo, finde ich gut, machen wir so. Und am Ende haben wir ein System für alle. Weil das Ding ist doch, die Leute sind doch schon einmal, warum sind denn die Leute in der Langzeitpflege, wenn sie da als pflegebedürftig eingestuft sind, plötzlich anders pflegebedürftig im Krankenhaus?
Weil der Bedarf ein anderer ist, oder die Notwendigkeit ein anderer ist.
Das ist ja richtig, aber auch das würde ja eine solche Einschätzung abbilden. Also wenn der Patient aus der Pflege, aus dem Krankenhaus wieder rausgeht, hat er ja auch einen anderen Bedarf. Also auch das ist ja alles abbildbar.
Ich bin da eher beim Thema Fachsprache als Grundlage für ein derartiges Verfahren. Ne? Ja. Nehmen wir die Überleitungsbögen. 200 verschiedene Überleitungsbögen. Es gibt ja nicht umsonst sowas wie Pflegediagnosen oder eben European Nursing Pathways oder was weiß ich was, egal. Die gibt's ja nicht ohne Grund. Was macht denn das Ausland? Die haben sich eben mal auf einen Konsens geeinigt. Wird auch irgendein anderes System sein, egal. Und damit können sie über die Sektoren zumindest sprechen. Das Thema der Bemessung, wie viel Personal benötige ich, ist ja höchst unterschiedlich. Das ist ja alleine im Krankenhaus schon unterschiedlich zwischen Intensivstation, Notaufnahme, Normalstation. Also soll heißen, alleine auf dieser Grundlage eine Zuordnung zu treffen, wenn jemand aus der Altenpflege kommt, ist sehr komplex. Das ist nicht so simpel, weil der Bedarf in der Notaufnahme eben anderer ist als in der Normalstation. Ne, bei der Notaufnahme hast du das Problem zwischen Polytrauma und eingewachsenem Fußnagel. Mhm. So, wie willst du das denn bemessen? Und da ist dir der Pflegegrad egal, weil der spielt da keine Rolle. Da ist ein Patient, der hat einen akuten Handlungsbedarf.
Ne? Wenn du aber einen akuten Handlungsbedarf hast, dann ist es so, dass in der Regel ja auch kein Überleitungsbogen vorher nochmal ausgefüllt wird und so weiter. Das hast du ja in der Regel.
Das stimmt aber auch nicht, weil gerade im ambulanten Bereich gibt es ganz häufig so Heftchen oder Ordner, die mitgegeben werden und mitgenommen werden vom Notarzt und die im Rahmen von digitalen Strukturen zum Teil auch schon weitergegeben werden. Also nochmal, ich möchte ja gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, es ist sehr komplex und hinzu kommt ja dann noch die Steuerung. Wie kann ich Daten auswerten? Was kann ich mit so Daten anfangen? Möchte ich das empfehlen? Ich will auch diese Institutsforderung jetzt nicht per se und grundsätzlich unterschreiben, weil wenn es in Deutschland eins nicht mangelt, dann an Instituten. Es erscheint mir aber durchaus, wenn wir das Gesamtkonglomerat Personalbemessung in der Pflege anschauen, durchaus so sinnvoll und auch notwendig. Ob das wie ein Institut ist oder sonst wie, darüber kann man ja streiten. Aber sich intensiver auch als Gesetzgeber damit zu beschäftigen und eben nicht wie im Rahmen der Untergrenzen, ich sag mal, die Sachen sinngemäß auszuwürfeln, halte ich schon für klug. Nichts anderes macht ja im Prinzip das INEC, ne, das Institut für Denkmalsystem im Krankenhaus. Mhm. Die sind dafür da, das DRG-System zu kalkulieren. Warum kann ich nicht sagen, ich brauche ein Institut, was sich mit der Pflegepersonalsteuerung beschäftigt, basierend auf Daten des INEC zum Beispiel? Also da geht ein Riesenthema auf, ja. Ich sehe es nur nicht, dass es politisch gewollt ist. Ja. Also außer eben diese Beratungsstelle, die soll es halt eben geben. Ja. Gucken, ob sie es dann wirklich geben wird. Aber sie steht zumindest in den Eckpunkten drin.
Arne, was ich so eben gedacht habe, du hast dir erzählt, dass ich als Pflegekraft dann bestimmte Maßnahmen übermitteln soll, beziehungsweise eintragen soll, was ich jetzt gemacht habe bei dem und dem Patienten oder der und der Patientin. Ist dieses System gut genug, um die Komplexität der Pflege abzudecken? Weil wenn ich jetzt an die Arbeit auf der Station denke und da ist zum Beispiel eine Patientin, die braucht sehr viel Kommunikation, weil sie gerade in einer emotional herausfordernden Situation ist, weil sie gerade eine Diagnose bekommen hat, dann ist es vielleicht, dauert eine Körperpflege vielleicht länger und auch grundsätzlich wird die Kommunikation abgedeckt. Also was ich damit sagen will, ist das gut genug, um die Komplexität von Pflege grundsätzlich abzudecken? Oder ist das so ein kleinteiliger, verrichtungsorientierter Katalog von Maßnahmen, den ich dann da durchklicke?
Also ich würde vielleicht mal so antworten, das ist ein schöner Titel für die Folge, die PPR ist ein Prozess.
Ja,
die muss man auch als Prozess verstehen. Soll heißen, nein, sie ist sicherlich momentan nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, vollumfänglich geeignet. Deswegen Weiterentwicklung. Und das ist ja die Besonderheit, ne, dass man gesagt hat, man implementiert ein Instrument, von dem man weiß, es ist nicht ausreichend. So, und das entwickelt man weiter, weil man möchte daran festhalten. Siehe Untergrenzen, die sind seit 2019 neben der Ergänzung der Fachbereiche im Prinzip so geblieben, wie sie sind. Und hier haben wir aber eine Grundlage auf Ebene des Patienten, die wir auch in der Zukunft bearbeiten können. Es gibt eine Reihe an Punkten innerhalb der PPR 2.0, die unscharf sind, wo unklar ist, wie soll ich denn damit umgehen? Zum Beispiel das Messen von Vitalzeichen. Was genau ist ein Vitalzeichen? Was ist unter 6 Parametern verstanden? Was ist mit Leuten, die am Monitor hängen? Stufe ich die dann höher ein oder auch weniger? Dafür diese Beratungsstelle, die kommen soll. Und deswegen nochmal das Plädoyer, die PPR ist nicht perfekt. Ich bin auch nicht hier, um die PPR aufs Blut zu verteidigen. Es stellt sich aber immer die Frage der Alternative. Und jetzt hätte man natürlich sagen können, das Pflegediagnosensystem damals wäre eine Alternative gewesen. Ja, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sind Pflegediagnosen überhaupt dafür da, um Pflegepersonal zu bemessen? Nein, sind sie in der Regel nicht. Und was haben wir denn als Alternative? Und da gibt's halt eben wenig. Und deswegen jetzt die PPR zu scheitern, wäre ein absoluter Rückschritt, weil jetzt haben wir einen Fuß drin. Dass sie nicht perfekt ist, dass sie nicht alles abbildet, nicht den gesamten Alltag, einverstanden. Aber man möchte sie behalten, man möchte sie weiterentwickeln. Natürlich ist der Form halber auch zu erwähnen, was nach der Ära Lauterbach mit der PPR 2.0 passiert, weiß auch keiner. Ne? muss man auch der Form halber sagen, so funktioniert aber halt Politik. Wir denken in Legislaturen. Auch da ist nicht sicher, dass ein zukünftiger Gesundheitsminister, eine zukünftige Gesundheitsministerin das Thema wieder aufgreift. So, und dieser Auftrag der Weiterentwicklung, das ist ja nur ein Auftrag der Selbstverwaltung. Mit anderen Worten, die Ergebnisse müssen nicht umgesetzt werden. Das kann der Gesetzgeber entscheiden, ob er das, was Frau Professorin Holle und Professor Simon und die Leute da entwickeln, das müssen die nicht umsetzen. Das ist nur eine Art Empfehlung. Macht wahrscheinlich Sinn, weil ich von denen allen persönlich sehr viel halte und auch glaube, dass da ein gutes Ergebnis rauskommen wird, mit dem man gut arbeiten kann. Aber dann ist die Entwicklung immer noch nicht vorbei. Und deswegen, die PPR ist als Prozess zu verstehen. Nicht als, hier ist ein fertiges Instrument und das funktioniert auf immer und ewig. Definitiv nicht.
Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen vermessen, aber nachdem man jetzt jahrelang gar nichts hatte und jetzt eigentlich ein fertiges Instrument ja eigentlich schon seit 2019 in der Schublade liegt, klar, wird jetzt weiterentwickelt, dann zu erwarten, dass das jetzt einfach so funktioniert und also ich glaube, das wird nicht passieren und ich glaube, dass es sich zwangsläufig ändern muss, oder? Also
Ein einfaches Beispiel, genau, ja. Demografie, du wolltest gerade sagen, genau, das ist ja das Ding. Also man kann auch das wieder im Gesamtzusammenhang Krankenhausstrukturreform natürlich sehen, mal so als Hinweis, es gibt ja diese Mindestmerkmale und da gibt es ja auch ein Merkmal pflegerische Ausstattung. Da steht heute drin, siehe PPOGV, komplett. Da muss natürlich in der Zukunft rein, siehe PPR 2.0 von mir aus jetzt oder siehe ermittelte Daten der PPR 2.0 für alle Unfallchirurgien Deutschlands. Da sind wir wieder beim Thema Institut. Das muss ja auch irgendwer machen. Das ist aber zum Beispiel momentan überhaupt kein Thema. Steht null nirgendwo drin. Also deswegen, es ist als Prozess zu verstehen. Es passiert was, es geht voran, es ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, aber was ist die Alternative? Und die Untergrenzen sind es definitiv nicht, weil sie sind so geblieben, wie sie sind. Ob der Schweregrad jetzt noch viel mehr bringt, weiß ich nicht. Die PPR 2.0 hat halt eben das Akzeptanzproblem neben dem Digitalisierungs-Bürokratisierungsaufwand nicht, dass sie nicht an die Pflegekräfte geht. Denn die Pflegekräfte sind für die Erhebung ja verantwortlich und kriegen da ein viel besseres Gefühl für, wenn man es ordentlich zurückspielt natürlich, ob das, was da erhoben wird, auch vielleicht zweckentsprechend ist.
Arne, jetzt hast du gesagt, du bei euch im St. Joseph Hospital führt ihr die PPR 2.0 schon ein, beziehungsweise ihr setzt sie um seit Anfang des Jahres. Erzähl mir mal, ist denn jetzt der Personalbedarf höher?
Das kann ich dir nicht sagen, weil wir sie nicht auswerten, mangels Datei. Wir sind hingegangen und haben das generelle Instrument und die Maßnahmen umgesetzt, weil wir wollten, dass die Leute das schon üben. Auch wenn wir ein PPR 1.0 Haus waren, ging es uns eben darum, Gefühl zu entwickeln, klappt das? Es gab einige Rückfragen, wie ist jegliches Einschätzung vorzunehmen? Wie ist das mit den Zeiten? Und das haben wir jetzt schon gut drauf. Der nächste Schritt, der folgen muss, ist dann der Daten aus Wertung und natürlich nochmal schärfen an der einen oder anderen Stelle. Aber unsere Leute sind jetzt schon geübt, was dann am Ende zu einer besseren Datenqualität führt. Und wenn wir von Leuten reden, um die Frage nach dem Personal zu beantworten, die kam ja schon. Und übrigens, das können wir vielleicht gleich nochmal ergänzen, wir reden ja immer nur von der Erwachsenen-PPR, es gibt ja auch noch eine Kinder-PPR. Die sollten wir vielleicht auch nochmal zumindest mal am Rande erwähnen, da bin ich aber auch kein Experte für, aber die können wir zumindest mal kurz erklären. Also prinzipiell zählen alle Dreijährigen mit rein und alle einjährigen pflegerischen Berufe. So. Dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle, das kommt aus der Untergrenzenverordnung, wenn ich nicht ganz falsch bin. Medizinische Fachangestellten dürfen als Hilfskraft angerechnet werden, ATAs, aber nicht OTAs, sowie NotfallsanitäterInnen. Auch die Hebammen dürfen reinzählen als vollwertige Fachkraft, wenn sie in Gynäkologien oder Wöchnerinnenstationen arbeiten. Dann gibt es auch so ein paar Sonderfälle, wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus ist, welches Ausbildungen anbietet, dann sind, ich glaube, 5 oder 10% der Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres, die ich auch anrechnen darf als Pflegehilfskräfte. So. Alle anderen Berufsgruppen sind nicht drin. Relativ simpel. Also ist ein bisschen komplexer also relativ simpel, so wie erwähnt. Im Detail ist es dann natürlich wie immer komplexer, aber als Marschrichtung reicht das erstmal so.
Aber gibt es denn Anhaltspunkte, dass mehr Personal benötigt wird? Also ich frage mich das deswegen, weil natürlich irgendwie davon aus, also vorher gab es gar kein Personal, es gab Untergrenzen. Das heißt, nach oben hin war viel Luft, aber die Luft hat man vielleicht nicht genutzt. Zumindest lässt es das vermuten. So. Und jetzt ist es so, dass es Untergrenzen gibt, aber auch eine Regelung, wie viel denn jetzt entsprechend des Pflegebedarfs da sein muss. Das lässt mich jetzt ahnen, naja, okay, wir gucken jetzt genauer hin und plötzlich ist es so, wir brauchen jetzt auch mehr Personal. Gibt es dazu Daten, wird mehr Personal benötigt? Und wenn ja, was bedeutet das für die Krankenhauslandschaft?
Also gibt es, es gibt den Erprobungsbericht der Pflegepersonalregelung 2.0, kann man ja googeln oder in den Shownotes, werden die sicherlich drin sein, von KPMG. Und da gibt es eine Tabelle, die da heißt Erfüllungsgrad je Anwendungsbereich. Ich gebe jetzt ehrlich zu, ich muss das auch ablesen, aber ist völlig okay. Nehmen wir die Häuser der erwachsenen PPR, dann hatten wir einen ungefähren Mittelwert von 80%. Das heißt, 80% der Schichten waren ausreichend besetzt oder andersrum, 20% waren es nicht. Mhm. Der Median übrigens bei ungefähr 72%.
Mhm, okay.
So, und daher kommt jetzt eine Frage der Sanktionierung. Ne, ihr müsst bedenken, aktuell haben wir noch Untergrenzen und PPR dann, wenn sie kommt, parallel zueinander. So, weil der Gesetzgeber hat sie noch nicht abgeschafft. Es gibt durchaus die Forderung der drei Partner zu sagen, wer zu 80% die PPR erfüllt, das wäre eben die Daten aus der Erprobung, der wird von den Berichtspflichten der PPUGV befreit, um Bürokratie zu verringern. Wer unterhalb der 80% ist, der muss auch weiterhin die PPUGV dokumentieren.
Also es gibt einen positiven Anreiz, quasi keine Sanktion, ne? in dem Sinne.
Genau, es gäbe, ja, ob es eine Sanktion gibt, ist nochmal ein anderes Thema, aber es gäbe den Anreiz, bist du über 80% Erfüllungsgrad, dann ist ja die Frage, je Haus, je Station, je Fachabteilung, natürlich sind die drei Partner oder die DKG, muss ich an der Stelle sagen, natürlich beim Gesamthausansatz, also es gilt für das gesamte Haus, bei 80%, dann muss ich nichts mehr dokumentieren. So, aber das ist nochmal, das ist nur eine Forderung, also nur die PPR dokumentieren, keine PPUGV mehr. Und muss ich, aber nochmal, das ist nur eine Forderung der drei Partner, das ist nicht umgesetzt in irgendeiner Verordnung, das ist eine Forderung.
Okay, und über welchen Zeitraum? Täglich oder einen Monat oder 6 Wochen?
Quartal, weil auch in der PPR 2.0 wir von Quartal reden, wobei die Forderung nach 80%, weiß ich jetzt gar nicht, ob die näher definiert ist, ob über Quartal oder Jahr, sei es drum, kann man so oder so spielen. Da wir momentan in einem, also wir sind sowohl in einer quartalsweisen Berichterstattung auf Monatsebene, also wir müssen jeden Monat ermessen, aber erst einmal im Quartal abgeben, würde sich sowohl eine Quartals- wie auch eine Jahresperspektive sicherlich anbieten, weil irgendeiner muss ja in Anführungszeichen den Bescheid ausstellen, dass das mit den 80% auch so richtig ist. Deswegen sind wir wahrscheinlich bei einer Jahresquote eher, weil erstmal müssen ja die Wirtschaftsprüfer am Ende des Jahres sagen, oh Evers, du hast das richtig gemacht und die 80% stimmen. Sonst hast du ja keinen, sonst kannst du ja sonst was eingeben, hast keinen, der es überprüft. Also insofern reden wir wahrscheinlich eher von einem jährlichen Erfüllungs.
Ja, ja. Finanzielle Sanktionen wirken scheinbar nicht mehr, sondern wird
es
über
Anlockung. Es gibt aktuell keine Sanktionen. Nee, ja, also ja, aktuell gibt es, das ist ja auch wieder so ein Thema, ne? MD-Prüfquote wird erhöht. Aktuell, als stimmt nur indirekt, also theoretisch gibt es momentan für die Nichteinhaltung der PPR 2.0 Daten, fraglich welche Daten, die gibt es auch noch nicht, keine Sanktion. So, dieser Auftrag, eine Sanktionsvereinbarung zu schließen, wird erst kommen, wenn die PPR 2.0 in Kraft ist.
Okay.
Wahrscheinlich wird das auf ein ähnliches Niveau rauslaufen wie bei den Untergrenzen, nämlich Vergütungsabschläge und wenn es hart auf hart kommt, Leistungszahlenreduzierung. Also weniger Patienten. Das ist so die Theorie meinerseits. Steht aber zum Teil auch schon in dem Gesetz drin, dass das die zwei Mechanismen sind.
Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
Also das macht schon Sinn. Das hängt davon ab, wie hoch die Sanktionen sind. Und die Frage ist, ist es das, was die Pflegekräfte wollen? Und die Pflegekräfte wollen wahrscheinlich eher die Macht haben, Betten zu sperren und zu sagen, hier, ich erreiche die Zahlen nicht, deswegen mache ich Betten zu. Das wird in der Form vorbehaltlich jeglicher Verhandlungen höchstwahrscheinlich nicht kommen, sondern eher der Vergütungsabschlag plus Leistungszahlbeschränkung.
Ich sage das deswegen, dass das keinen Sinn macht, weil man damit ja eigentlich sagt, egal ob Betten sperren, Sanktionen zahlen oder wie auch immer, eigentlich sagt, pass auf, ich habe zu wenig Personal. Also das ist ja die Aussage, die ich unterm Strich treffe. Moin, ich habe zu wenig Personal in dem Zeitraum gehabt, um diese Patientenzahl zu versorgen und jetzt habe ich Betten gesperrt oder muss Betten sperren und darf nicht mehr so viele Patienten aufnehmen und so weiter und so fort. Das bedeutet doch, dass das Krankenhaus ein Problem hat, also nicht genügend Personal offenbar. Mhm. Und deswegen kann man doch einfach von vornherein sagen, na, nimm das Krankenhaus vom Netz.
Ja.
Naja, also,
wenn es mal so einfach wäre. Naja, ja, also, ja, ich verstehe deine Aussage. Ja klar, du hast ja recht.
Nimm
ja.
es halt vom Netz, weil wir wissen jetzt schon, es funktioniert halt nicht. Du hast zu wenig Personal. Mhm. Also leg doch die Krankenhäuser beispielsweise zusammen, leg das Personal zusammen, dann hast du in beiden Häusern oder beziehungsweise insgesamt einen Erfüllungsgrad von 90% und die Versorgung ist besser und hast halt keine Probleme mehr. Aber wir drehen uns doch im Kreis, wenn wir Krankenhäuser andauernd sanktionieren, die gar kein Geld verdienen, weil sie zu wenig versorgen und am Ende noch die Quote nicht erreichen und noch obendrauf zahlen müssen. Das ist doch ein Sargnagel.
Also, da bist du
und das knabbert an der Qualität der Versorgung. Was soll das denn?
Ja, da bist du beim Thema Krankenhausstrukturreform und da kommt jetzt natürlich die Perspektive der Bundesländer rein. Nimmst du eine Klinik in Mecklenburg-Vorpommern, keine Ahnung, ganz weit draußen.
Ja, das sind immer diese Totschlagargumente.
Ja,
aber ich kann,
ist aber
ich
so.
Kann auch.
Ich weil kann du musst bedenken, die Länder haben immer die Pflicht zur Gesundheitsversorgung. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für eine Gesundheitsversorgung, wenn du kein Personal hast? Völlig richtig.
So.
Dann bist du aber bei Themen, also da muss man eigentlich insofern weiterdenken, indem man sagen muss, okay, dann schließen wir das Waldhof- und Wiesenklinik in Mecklenburg-Vorpommern und etablieren zum Beispiel Notfallpflege. Im Rahmen von L1i oder im Rahmen von Gesundheitskiosken oder ähnliche Dinge. Ne?
Das kann, man kann also, doch das an geografischen, also dass ich zum Beispiel im Stadtgebiet sage, pass auf, hier sind 50 Krankenhäuser im Stadtgebiet oder von mir aus 20,
ja,
was weiß ich.
Ja, da ist nochmal ein anderes Thema.
Genau, aber diese Argumente werden nie gebracht, sondern es wird immer das, wenn wir darüber sprechen, wird immer das Wald- und Wiesenkrankenhaus in MacPom oder in Brandenburg genommen. Ja, natürlich muss das bleiben, damit die Leute versorgt werden, das ist doch völlig klar. Wenn im Umkreis von 60 Kilometern kein Krankenhaus ist und keine Notfallaufnahme, dann leuchtet auch mir ein, dass das Krankenhaus da bleiben muss. Aber dann brauchen wir da auch eine Kammer, damit wir auch mal schauen, wie viele Pflegende sind denn da überhaupt? Ist dann überhaupt möglich, dass wir da eine Versorgung überhaupt sichern können? Also es bringt ja dann auch nicht, also wenn da niemand ist, wenn da niemand ist, der versorgen kann, dann
ja,
ist
aber
totes
Land.
Genau,
da setzt ja die Krankenhausstrukturreform an. Ne? Also das ist ja genau das, was sie machen will. Also Land haben wir jetzt quasi geklärt. Ne? Nimmst du mal Dänemark übrigens mal als ein Beispiel mit ihren Großkliniken. Da gibt es ja auch Landkreise, keine Ahnung, wie die organisiert sind. Die sind auch ab vom Schuss, aber da gibt es halt ein System vor Ort und wenn du da in die Klinik musst, dann musst du auch wirklich in die Klinik. Mhm. Und dieses System haben wir ja in Deutschland schon nicht. Ich erinnere an das Regierungskommissionspapier zur Veränderung der Notfallstruktur, um sich das mal anzugucken. So, in den Städten bist du natürlich völlig richtig. Frankfurt, um mal eins zu nehmen, ne? Scherzhaft sagt man immer, im Ruhrgebiet kannst du im Rollator von Krankenhaus zu Krankenhaus laufen und findest überall dieselben Fachabteilungen. Berlin, Hamburg, definitiv zu viele Krankenhäuser. Und da wird aber die Strukturreform ansetzen, weniger die PPR 2.0, wenngleich die PPR 2.0 ein Katalysator sein kann, weil diese Daten bekommen wir ja jetzt erst. Mhm. Wir haben jetzt immer Untergrenzen, starre Zahl, 15% sind nicht erfüllt. Vielleicht ist die Realität aber auch viel schlimmer. Vielleicht sind die Patienten ja viel schwerstbedürftiger und deswegen brauchen wir auch mehr Personal, was wir aber gar nicht haben. Ergo der Gedanke, Krankenhäuser schließen. Das Problem ist, wenn man die ganze Debatte Krankenhausstrukturreform verfolgt hat, dass natürlich die Bundesländer nicht möchten, dass der Bund Krankenhausplanung macht, weil das ist Aufgabe der Länder. Das soll heißen, eine Regelung einzubauen, wo über die PPR 2.0 zum Beispiel Krankenhäuser geschlossen werden, Mutmaßung Evas, wird wahrscheinlich am Widerstand der Länder scheitern. Und wenngleich du aber natürlich richtig bist, dass dieser Diskurs so eigentlich zu führen ist, aber er wird ja so nicht geführt, aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Gründen, da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Wäre auch eine Sonderfolge, Krankenhausschließungen. Aber trotzdem wird natürlich der Pflegepersonalbedarf eine Kenngröße in der Zukunft sein. Außerdem musst du mit hinzubedenken, Pflegekräfte sind keine Nomaden. Auch da gibt es ja Erhebungen von Professor Isford zum Beispiel, dass eben die Reisefreudigkeit von Pflegekräften nicht so hoch ist. Bei Ärzten sieht das ein bisschen anders aus, bei Pflegekräften ist das eben nicht so. Und ich weiß nicht, wenn das, keine Ahnung, christliche Krankenhaus schließt und dann gehen alle zum privaten Versorger mit dem schlechten Ruf, weil der halt größer ist und der Maximalversorger der Stadt, weiß ich nicht. Und dann gibt's wahrscheinlich eine Reihe an Leuten, die alt genug sind und sagen, lass mir die Ruhe, ich krieg eine Abfindung und gehe früher in Rente. Es gibt welche, die gehen in die Altenpflege, es gibt Leute, die gehen in die ambulante Pflege. Also sicherlich wird's so eine Bewegung geben, ohne Frage, aber da muss man aufpassen, dass man sich nicht ins eigene Knie schießt. Ja, und deswegen gar nicht darum, immer da so aufpassen mit.
Ja, total, total. Ich bin auch dafür bekannt, der dann erstmal vorprescht und dann merkt, nee, war doch nicht so eine coole
ist
Idee.
Ist auch sehr sympathisch, Christian.
Nee, aber ich stehe dazu. Mir geht es auch gar nicht darum, die Krankenhäuser zu schließen. Mir geht es darum, die Versorgung zu verbessern. Und wenn alle Krankenhäuser zu wenig Personal haben, dann ist doch eine logische Konsequenz zu sagen, okay, wir legen Krankenhäuser zusammen und haben insgesamt mehr Personal. Also das ist doch die logische Konsequenz, weil die Personen, die zur Verfügung stehen, die verringert sich ja nicht. Und ja, es kann sein, dass eventuell dann der Arbeitsplatz wegfällt, aber das könnte ja auch bedeuten, dass Leute sagen, ich fahre doch jetzt nicht in das Krankenhaus, was 30 Kilometer weiter weg ist, das will ich gar nicht, sondern ich will jetzt, keine Ahnung, ich gehe jetzt in die ambulante Pflege oder so. Das ist doch schön, wenn andere Sektoren dann davon profitieren.
Ja. Die Frage ist, profitieren sie da? Also nochmal, du hast ja inhaltlich völlig recht, die Frage ist nur, wird es so passieren? Fragezeichen. Ne? Und das ist ja dieselbe Debatte wie, warum erhöhen die Länder ihre Investitionskosten nicht, weil es zu viele Krankenhäuser gibt, also schließ Krankenhäuser, dann hast du mehr Geld für andere Krankenhäuser. Mhm. Aber das passiert ja auch nicht. Mhm. Ne? Und deswegen gibt es ja jetzt eben das Krankenhausstrukturreform, die Länder müssen es neu zuteilen und müssen dann natürlich auch die Debatte führen, ist das Krankenhaus bedarfsnotwendig und wenn es nicht bedarfsnotwendig ist, gehört es eigentlich geschlossen. Und deswegen spielen aber so Themen, jetzt gehen wir wieder zurück zur Pflege, so Themen wie L1i oder Heilkundeübertragung und sowas spielen natürlich, also für die Pflege jetzt im Rahmen der Krankenhausstrukturreform eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Und daher spielt dann auch sowas wie die PPR eine Rolle, weil ich halt jetzt endlich mal die Verknüpfung mit Schweregrad der Patienten zur Personalausstattung habe, was ich aktuell nicht habe. Und darüber habe ich natürlich auch, wieder bei der Institutsforderung, die Möglichkeit, diverse Kennzahlen zu erheben, darüber zu steuern, Gesetze vielleicht anzupassen, Größen zu verändern. Sehen wir, dass die Patienten faktisch doch schlechter werden, aufwendiger werden? Muss ich dann nicht die Personaldaten verändern? Muss ich sie größer, kleiner, tiefer, dünner machen? Keine Ahnung. Ne? Das ist ja das Schöne in der Pflege, es geht gerade so richtig erst los. Also seit 2019 passiert ja echt viel, ja, muss man ja sagen.
Pflege gibt es ja auch erst seit gestern.
Ja, die Vergangenheit ist, wie sie ist. Ne? Ich lebe jetzt im Hier und Jetzt. Ich kann mich nicht mehr darüber ärgern, dass es kein System damals gab, man die PPR abgeschafft hat. Das ist, wie es ist. Ja. Aber jetzt passiert viel. Und jetzt liegt es an uns allen, gerade den Pflegekräften. Und da schließe ich mich natürlich als Pflegedienstleitung auch weiterhin mit ein. Deswegen berufspolitisches Engagement. Da müssen wir jetzt rein. Ne? Und im Rahmen der Strukturreform gibt es ja auch dieses Leistungsgruppengremium, wo auch der Deutsche Pflegerat mit rein soll. Also es passiert so viel Gutes, passiert auch Schlechtes, aber deswegen berufspolitisches Engagement, damit wir solche Dinge mitsteuern können. Nicht unbedingt mitentscheiden, sondern
proaktiv sein, Initiative ergreifen, genau.
Genau. So, wieder ein kleiner Exkurs. Aber es ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn wir nicht nur über die PPR 2.0 sprechen.
Na, es hängt ja offenbar miteinander zusammen. Also wenn ich jetzt danach fragen würde, wie verändert sich denn die Krankenhauslandschaft zukünftig? Also du hast ja gesagt, es kann schon sein, dass mehr Personal benötigt wird. Also die Zahlen tendieren dahingegen. Das heißt, es wird ja ein Kampf ums Personal stattfinden.
Das Statistische Bundesamt hat auch gesagt, zwischen 295.000 und 695.000 Pflegekräften liegt so irgendwie der Bedarf. Also vielleicht sind es 400.000, aber so genau wissen wir das nicht. Ja, Pflegekammern, ne? Ja, gescheite Statistik der Arbeitsagentur. Es passiert viel. Ist nicht alles Gold ist, was glänzt, sind wir uns ja einig. Aber nehmen wir jetzt auch wieder das Pflegekompetenzgesetz, was ja da in zwei Teilen kommen soll. Das ist schon echt gut, wenn es so kommt, wie angekündigt. Und das ist dann auch schon echt ein echter Fortschritt, der auch spürbar sein wird.
Ja. So. Also, das war eine Folge zur PPR 2.0. Das ist unfassbar komplex. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ne? Also, wir haben
wir haben über Kinder nicht gesprochen.
Gut, also es ist unfassbar komplex. Gibt es irgendeinen Ausblick, den du geben kannst? Irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben oder irgendwas, was Krankenhäuser sich mitnehmen können?
Also
gibt
vielleicht
das irgendeine Take-Home-Message?
Also zur Komplexität darf man, glaube ich, nochmal auf das YouTube-Video, Christian, von dir verweisen, weil du das prinzipiell gut auf den Punkt gebracht hast und es erklärt wird, wie die PPR funktioniert. Ja, mit Tipps und Empfehlungen, also ja, ich empfehle immer, sich bereits jetzt mit der PPR 2.0-Implementierung zu beschäftigen, weniger mit den Daten, weil das kommt mehr oder weniger automatisch, wenn die Informationssoftwarefirmen soweit sind. Aber eben, wie machen wir es denn konkret am Patientenbett? Das ist immer die Empfehlung, die ich gebe und sich da frühzeitig mit zu beschäftigen, macht schwer Sinn, vor allem, weil, wenn es gut läuft, ja am 1.6. das Ding in Kraft tritt. Ne? Mhm. Und dann erst ab dem 1.6. zu starten, gut, wir müssen die ersten Daten erst zum Ende des dritten Quartals oder Beginn vierten Quartals melden. Einverstanden. Ich weiß nicht, ob ich den Stress bräuchte, deswegen haben wir so früh angefangen. Natürlich haben wir aber auch das Datenproblem. Ne?
Die Konvergenzphase, wie lang ist die? Die ist ja, findet ja trotzdem statt dann, ne?
Die findet prinzipiell statt, aber nochmal, das heißt nicht zwingend, dass es Sanktionsfreiheit gibt.
Okay.
Also wir haben vorhin nochmal kurz über Sanktionen. Es gibt heute schon Sanktionen, die drinstehen. Das sind aber Sanktionen für das Nicht-Melden. Hm. Also wenn ich mich als Krankenhaus weigere, Daten zu melden, dann werde ich dafür bestraft. Ne? Das ist jetzt eine andere Art der Sanktion.
Ja, klar.
Und nicht bezogen auf die PPR. Ja, es gibt eine Konvergenz, Dauer müsste ich jetzt selbst nachlesen, aber sie geht relativ lange, beziehungsweise eventuell das zweite Halbjahr und dann startet ja die Weiterentwicklung oder ist dann fertig, wird vielleicht umgesetzt. Nochmal, die PPR ist als Prozess zu verstehen.
Mhm.
Und man hat jetzt einen Fuß drin und man entwickelt ein Instrument, was heute sicherlich nicht das Gelbe vom Ei ist, nicht das beste Instrument aller Zeiten, aber es bietet uns für die Zukunft ganz viele Möglichkeiten. Dazu die Empfehlung, sich mal mit der wissenschaftlichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen, denn da stehen so Dinge drin wie CRATE-Mix, also wie funktioniert eigentlich akademische Pflege im Rahmen der PPR, wie funktioniert die Unterteilung in Hilfskräfte und Dreijährige, weil die sind ja alle, was die Maßnahmenerbringung angeht und das Abzeichnen, alle gleich, da gibt es keine Unterscheidung momentan. Der Nachtdienst ist nicht drin in der aktuellen PPR 2.0, ist außen vor, da gelten Untergrenzen. Kommt auch mit rein mit der Weiterentwicklung. Das Digitalthema hatten wir. Die Notaufnahme soll noch ein Instrument bekommen. In welcher Form auch immer, auch unklar. Also das empfehle ich immer, bevor man sich die PPR 2.0 anguckt und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, parallel die Weiterentwicklung anzugucken. Es ist Licht am Horizont und man hat die Probleme schon gut adressiert.
Okay.
Ja. Und ansonsten komme ich auch gerne nochmal, wir machen eine zweite Folge da draus. Ja?
Hörerfragen, Ende des Jahres.
Was gibt es an Hörerfragen zu dem Thema?
Genau.
Und dann machen wir noch eine Folge draus.
Ja.
Abschließend kann man da eigentlich sagen, gut, ich glaube, Spahn hat es natürlich initiiert, aber es war ja lange Zeit um Lauterbach ruhig, auch im Bereich der Pflege. Man hat sich ja gefragt, was tut er eigentlich so für den Pflegebereich? Und er fördert das jetzt, glaube ich, schon. Und er fordert es, glaube ich, auch ein. Also auch es passiert, also ich glaube, er macht, wenn er nichts macht, macht er zumindest oder fördert er zumindest das, dass man datengesteuert eine Versorgung erstmal macht, ob die jetzt besser oder schlechter ist, bleibt mal dahingestellt, aber grundsätzlich hat er, glaube ich, Bock auf so Steuerungsinstrumente, die uns aktuell ja fehlen. Ja. Und,
also helfen. Das als eine Sache, ja. Also das wäre der eine Schwung mit der PPBV, also dieser Bemessungsverordnung, und der andere ist aber die der inhaltlichen Ebene. Da sind wir beim Pflegekompetenzgesetz.
Ja.
Und ich war eingeladen beim Fachaustausch zum Pflegekompetenzgesetz. Und man nimmt ihm das schon ab, auch wie er mit ärztlichen Vertretern spricht an der Stelle. Und auch einer seiner Plädoyer war, dass Deutschland, das ist jetzt kein Geheimnis, europäisch absolut hinterherhinkt. Und neben der Bemessung eben diese inhaltliche Schiene verfolgt. Ne? Also was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Weiterbildung Intensiv- oder Notfallpflege habe? Was heißt das eigentlich heute? Ich kriege mehr Gehalt, okay. Aber sonst, wo ist der Unterschied? Ne? Beatmung, um ein Beatmungsgerät zu bedienen, brauche ich keine Fachweiterbildung. Wenn ich es angelernt bekomme, kann das theoretisch jeder auch da wieder an die Pandemie denken. Ne? Beginn der Pandemie, wir wurden alle geschult, an Beatmungsgeräten zu arbeiten. War eine Aufforderung, falls sich noch wer dran erinnert. Notfallpflege doch genauso, Notaufnahme. Wo ist der Mehrwert? Also es gibt einen Mehrwert, klar, aber wo ist der Mehrwert in der Praxis der Notfallpflege? Und das hat Lauterbach erkannt als Problem, dass das zu lösen ist. Und deswegen macht das Pflegekompetenzgesetz so viel Sinn, weil es natürlich eine Unterscheidung auch in den Tätigkeiten geben muss zwischen Hilfskräfte, und da kommt ja auch noch ein Gesetz, nämlich die generalistische Pflegefachassistenz. Oder Pflegeassistenz heißt sie, wenn ich jetzt nichts Falsches sagen. Dann kommt das Pflegekompetenzgesetz Teil 1, was sich um die Dreijährigen und die Weitergebildeten drehen wird. Und dann kommt noch Pflegekompetenzgesetz Teil 2 im Herbst, wo es um akademische Pflege oder, wie er es gesagt hat, um das Advanced Practice Nursing Gesetz drehen wird. Ne? Und das ist das, wo ich sage, da passiert relativ viel. Aber auch da reden wir über längere Zeiträume.
Ja, aber es passiert was.
Ja, das ist genau, es passiert was.
Das ist auch gut, ja.
Ja, und APN, bis wir APN umgesetzt haben in deutschen Kliniken, da vergehen noch ein paar Jährchen, aber es passiert was. Und das ist prinzipiell gut. Ob immer alles ausreichend gut ist, Es ist ein Prozess, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt.
Ja, ja. Also ich finde es halt wichtig, dass es bundeseinheitliche Regelungen gibt, ne? Weil wir wohnen hier im Grenzgebiet und es ist irgendwie zumindest ja auch in der Langzeitpflege teilweise so, dass es da Regelungen gibt, dass eine Hilfskraft hier die und die Tätigkeit übernehmen darf und wenn ich 10 Kilometer weiterlaufe, dann ist NRW und da darf sie das dann plötzlich nicht mehr. Also da steckt ja kein logischer Gedanke hinter, so. Das macht ja gar keinen Sinn. So.
Aber also deswegen, die Ländergrenze hat man ständig. Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, das ist Notfallversorgung. Wir benutzen hier Ivena als System in ganz Hessen und jetzt ist ja Wiesbaden neben Mainz. Mainz benutzt kein Ivena. Und der Rettungsdienst hat in Anführungszeichen keine Ahnung, wie die Bettenbelegung in Mainz aussieht. Und in Hessen wissen sie es und dann führt das zu Problemen in der Patientenverlegung. Ja,
also verfahren die Leute weiter weg, ja, weil sie wissen, wie die Belegung ist.
Ja, das ist in der Tat so. Also das wäre ja sinnvoll, wenn man über Gesamtdeutschland ein einheitliches System hat, um das zu sehen, wo es Platz in Notaufnahmen. Sind wir hier ganz konkret selbst von betroffen, Wiesbaden
und manchmal. Also ich meine, das ist ein einfacher, ist auch einfach zu verstehen. Es ist ja nicht mal komplex. Das ist einfach, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen und kann nur noch lachen. Wirklich. Ja.
Es ist so, Föderalismus an der Stelle.
Herzlichen Dank. Arne.
Ja.
Es war super.
Ein Fest.
Wie immer, tatsächlich ein Bollwerk an Fachwissen. Hast du es auf jeden Fall krass drauf. Das muss man auf jeden Fall
muss
sagen.
Man wirklich
vielen
sagen.
Dank.
Ja. Ja. Also die Liste der Shownotes wird unfassbar lang.
Hast du ich mitgeschrieben, glaube, Eva?
Nee, ich habe irgendwann dachte ich so, boah, hätte ich mal.
Ja,
so
nach sag, Bescheid,
5 Minuten habe ich.
Hab ich habe hab ein bisschen was mitgeschrieben.
Ja, sehr gut.
Genau. Arne, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du, du hast ja verschiedene Themen schon wieder vorgeschlagen. Vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück.
Ja.
Wir wollen allerdings die Hörenden auch nicht verleiten, immer nur Arne zu hören.
Alles
das,
gut.
Das dritte Mal. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt 3 geknackt hat, dann ist es auch egal. Es geht ja um Fachinformationen. Ja. Genau.
Und die Arne-Folgen sind sehr gut von den Abrufzahlen, muss man mal so sagen.
Ja, da sprichst du ein wahres Wort. Das spricht für ihn.
Vielleicht machen wir mal so ein Live-Format. Question and Answer Live-Format auf irgendeinem Kanal. Machen.
Auf dem Deutschen Pflegetag.
Ja.
Ja, wollte ich auf jeden Fall kommen. Vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, für die Zuhörer war es nicht ganz wir, weil wir sind jetzt nicht ganz stringent die PPR durchgegangen. Aber ich glaube, was gut war, ist, dass man eben mal die Seiten links und rechts aufmacht.
Ja. Ja.
Und die Verordnung selbst ist ja auch, glaube ich, frei zugänglich auf der Seite des BMGs. Und nochmal, wir können auch mal eine Folge einwerfen mit Fragen oder sonst wie und dann beantworten wir die hier. Das würde sich auch anbieten. Prinzipiell muss sich jeder damit selbst auseinandersetzen, gerade auch die Pflegedienstleitungen. Und da hilft ein Podcast höchstens zur Information und was kann ich tun und wo kann ich mal ansetzen. Aber es reicht natürlich nicht für die eigentliche Implementierung. Und insofern komme ich gerne wieder, auch zu anderen Themen. Mir ist schon bewusst, man muss mich nicht jedes Mal ändern. Also.
Genau, vielen Dank. Und ja, damit sagen wir tatsächlich Tschüss.
Adieu.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.